Wir sind hier, die Bread Boys der Podcast-Welt.
Bread Boys?
Bread.
Die Brotbrüder?
Nee.
Nee, bin ich Brüder.
Bread.
Ach, Bread mit A-T.
Ja. Das klingt sehr ähnlich, aber es ist so eine deutlich unterschiedliche Bedeutung. Ich würde schon sagen, wir sind Bread. Wir sind die beleuchteten Brüder. Und ich weiß gar nicht, ob du die Bedeutung des Wortes so richtig...
Doch. Ich bin am Puls der Zeit.
Ja, erzähl mal.
Ach nee, fang nicht gleich hier mit einer Definition an.
Es soll keine Definition sein, aber wo das
am
Puls der Zeit herkommt. Ja, und wo ist dieses Wort gerade viel, nicht gerade, aber kürzlich viel benutzt?
Kamala Harris.
Ja, und
Kamala
von
Harris.
Wem?
Von, oh, habe ich auch gelesen, wer hat sie geadelt? Weiß nicht mehr.
Charlie XCX.
Ja.
Die auch einen Track mit Billie Eilish hat, einen relativ aktuellen, der mir sehr gut gefällt, obwohl er gar nicht so mein Musikgeschmack ist.
Kamala Spread.
Nee, so heißt er nicht.
Nein, aber das ist ihre Aussage gewesen.
Ja, so hat sie es bei X oder so geschrieben. Ja, wir sind zurück in dieser Folge. Herzlich willkommen. Ich hoffe, oh Gott, ich muss hier ganz furchtbar aufstoßen. Das kommt vielleicht daher, weil du gestern Geburtstag hattest. Oder weil ich gerade was gegessen habe.
Das lässt dann aufstoßen.
Nochmal alles Gute nachträglich.
Vielen Dank.
Ich habe eine Beobachtung gemacht. Ich möchte wissen, wie du dazu emotional stehst oder ob das einfach ganz egal ist. Du bist, also pass auf, stell dir vor, du wärst genauso alt, wie du jetzt geworden bist, zum Zeitpunkt deiner Geburt gewesen. Dann wärst du im Zweiten Weltkrieg geboren.
Ja.
Was macht das mit dir? Macht das was?
Ja, das sind diese üblichen Dinge, wo man dann denkt, krass. Und das ist dann krass. Und dann denkt man, krass, und das ist dann so. Aber inzwischen bin ich so gewöhnt an diese Dinge.
Gewohnt.
Es gibt dieses, von jetzt bis dahin ist genauso weit weg wie von da bis dahin. Und dann staunen wir alle. Und das passiert so oft.
Ja.
Es gibt, glaube ich, ganze...
Aber jetzt habe ich das quasi für dich personalisiert.
Ja, aber im Grunde ist es ja so, als mein Vater so alt war wie ich jetzt, war ich schon geboren. Mein Vater ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Insofern ist es für mich jetzt nicht so ein Schocko.
Ja, gut. Ich wollte dich auch nicht schocken. Ich wollte nur wissen, ob das dich in irgendeiner Form emotional berührt.
Nee, ich habe nur doll da immer noch das Gefühl, wir leben einfach krass in der Zukunft. Es ist einfach, es wird immer heftiger. Ich weiß noch so doll, wie das Jahr 2000 so eine Zukunftsvision war. Und jetzt sind wir schon 24 Jahre drüber. Und ich kann 4 Jahrzehnte überblicken, kann zurückschauen, einmal über meinen Silberrücken geblickt.
Hm.
Und sehe da 4 dicke Pfeiler, die ich in die Landschaft gepflockt habe. Und sie sind sehr unterschiedlich.
Unterschiedliche sehr Pfeiler unterschiedliche, hast du reingepflockt?
Sehr unterschiedliche Pfeiler habe ich reingepflockt.
Könntest du sie versuchen, jeweils voneinander zu unterscheiden?
Ja, tatsächlich geht das, glaube ich, ganz gut. Vor allem der letzte Pfeiler, weil ich, als ich 30 war, zum ersten Mal Vater geworden bin.
Mhm.
Das letzte Jahrzehnt ist wirklich massiv durch Kinder haben geprägt.
Also nennt sich der Pfeiler...
Kinder.
Oder,
der Kinderpfeiler.
Oder Eltern werden, Vater werden. Ja, okay. Und der davor?
Und natürlich auch andere Dinge, aber ich habe auch jetzt das Gefühl, dass jetzt auch wirklich so ein Umschwung da ist, in dem die Kinder so alt sind, sind jetzt beide in der Schule, dass auch wieder neue Dinge sich ergeben, die sich fundamental davon wieder unterscheiden und vielleicht auch so eine Phase der Neufindung jetzt passieren.
Ist der Pfeiler davor Uni?
Ja, ganz viel Uni, Studium und alles, was dazugehört. Da gehört ja sehr, sehr viel. Also tatsächlich 10 Jahre war super intensiv und aber auch schon der Einstieg in den Beruf. Und im Grunde irgendwie so eine, ja, und das, klar, also die ersten 10 Jahre sind halt einfach Kindheit. Das finde ich auch ganz gut. Ab 10 ist dann geht dann die Vorpubertät so los und dann gehen dann so Abnabelungen und man findet sich selber und entdeckt Musik und das Leben und was auch immer. Jenseits von dem Zuhause. Und das zweite Jahrzehnt, so die Erwachsenwerdung, Pubertät.
Videospiele.
Nee.
ICQ.
ICQ. Lass uns das ICQ-Jahrzehnt nennen. Und das finde ich schon ganz interessant. Ja, und jetzt passiert für das, was ist das fünfte Jahrzehnt?
Podcast.
Das ist das Podcast jetzt.
Ja, wer weiß. Vielleicht kriegen wir nochmal Luft unter unseren Schwingen
ja.
Und schwingen uns auf zu großem Fame. Es wurde versucht, eine Folge von uns zu kommentieren. Man kann jetzt bei Spotify Kommentare hinterlassen.
Habe ich auch aufgeschrieben.
Und das war es, also es hängt im Limbo des Bestätigungsprozesses. Und ich habe geguckt, ob ich das machen kann. Ich habe keine Funktion gefunden, wo ich das könnte. Habe dann überlegt, ob das vielleicht von Spotify persönlich geprüft wird, dass man da keinen Einfluss drauf hat. Aber dann dauert das nämlich schon ganz schön lange, weil das war die Folge mit deinem Papa, wo ein Kommentar drunter geschrieben wurde. Und das steht immer noch, wartet auf Bestätigung oder so.
Und hast du mal bei anderen Podcasts, die groß sind, reingeguckt, ob da Kommentare drunter sind mit dieser neuen Funktion?
Ja.
Sind?
Ja.
Ja, vielleicht müssen wir das auch irgendwie freischalten, irgendeine Geheimfunktion. Ja. Also wenn ihr das wisst...
Vielleicht müssen wir noch mehr Geld pro Monat bezahlen, um das zu können. Weiß ich nicht,
es gibt ja auch Spotify for Artists.
Ja.
Das musst du dich da mal anmelden mit unserem Account.
Für Podcast-Artists.
Ich weiß nicht, ob das noch ein gesondertes Ding
ist. Das weiß ich auch nicht.
Aber bewertet uns doch mal, wenn wir schon bei dem Thema sind.
Ja, und gut gerne. Gerne gut bewerten.
Ja.
Bewertet uns gut und gerne. Also habt auch Freude beim Bewertungsprozess. Stellt euch vor, in dem Moment, wo ihr da auf die 5 Sterne klickt, wie wir einen Song für euch singen, in eurem Kopf machen wir das, und der ist ganz speziell auf eure Lebenssituation bezogen und ganz schön und
emotional rührend,
aber auch bestärkend, also auch oder unterstützend.
Moment, sagst du gerade, die sollen sich vorstellen, dass wir was ganz rührend Persönliches tun, damit sie uns positiv bewerten, obwohl wir das gar nicht tun?
Wir tun das ja in Gedanken.
In ihren Gedanken.
In irgendwelchen Gedanken machen wir das. Und dann, okay, wie soll ich das denn nur vorstellen?
Also stellt euch vor, dass ihr uns richtig toll findet, wenn ihr uns bewertet.
Nein, dass wir euch richtig toll finden.
Ja.
Und euch das zeigen, indem wir ein passendes Liedchen anstellen.
Ach so,
anstellen.
Das heißt, unser Dank wird virtuell externalisiert in die Gehirne unserer
Zuhörer. Und das Gute ist, wenn sich jetzt jemand über den Reward da irgendwie beschwert,
selber ist
es deren eigenen Schuld.
Ja.
Also auch noch Haftungsausschluss sozusagen. Ja. Das ist perfekt, was man sich so einfach ausdenken kann, wenn das Mikrofon läuft. Das habe ich mir jetzt nicht vorher aufgeschrieben. Was ich gerne mal von dir wissen würde, wie oft duschst du in der Woche? Durchschnittlich.
Früher täglich. Inzwischen würde ich sagen, durchschnittlich 4-mal. Die Woche.
Ich habe wirklich länger darüber nachgedacht und das auch jetzt mehrfach durchgezählt, seitdem ich mir diese Frage ausgedacht habe.
Bei dir?
Bei mir.
Ich dachte bei mir.
Nicht bei dir. Ich kann vieles beobachten von meinem Haus, aber das nun gerade nicht. Und ich komme auf 6 bis 10 Mal.
Wow.
Je nachdem, wie häufig ich es schaffe, laufen zu gehen.
Ja.
Aber wirklich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe, am Wochenende meistens jeden Tag, also im seltensten Fall sind 6 Mal, also ein Wochenendtag auf jeden Fall und halt unter der Woche immer. Und dann noch, wenn ich 3 Mal laufen gehe und doch beide Wochenendtage dusche, was jetzt durchaus vorkommt, dann 10 Mal.
Abseits vom Sport, hauptsächlich wegen der Haare? Oder warum hast du das Bedürfnis, jeden Tag zu duschen?
Ja, Haare spielen eine große Rolle, aber auch fürs frische Gefühl und um halt gut aus dem Bett zu kommen.
Naja.
Das hilft mir immer sehr. Ich bin ja, wie wir schon mal besprochen haben, kein Snoozer. Ich bin ja ein Direktaufsteher. Und dann muss ich auch direkt unter die Dusche, weil sonst könnte es schwierig werden.
Ja, nee, bei mir reicht. Das hat sich aber angepasst. Früher war das auch so, wenn ich mal einen Tag nicht geduscht habe, hatte ich sofort fertige Haare und das war irgendwie alles unangenehm. Ich habe mich gefühlt. Liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass ich mich nicht mehr bewege. Ich schwitze nicht mehr. Stink nicht mehr. Ich merke das gar nicht mehr, dass ich nicht dusche.
Und die anderen auch nicht?
Die anderen auch nicht. Ich konserviere mich einfach durch Nichtbewegung.
Okay, du bist wie in so einer Salzlake. Wie du bist Väter. Du bist nicht nur Vater, sondern auch Väter.
Ja, das ist das Väterjahrzehnt.
Ja, okay, dann ist es auf jeden Fall auf nicht das Podcast-Jahrzehnt. Oder wir müssen doch irgendwann nochmal zurück zu Remote. Ich bin woanders als du.
Nee, wenn ich stinke, dusche ich.
Okay.
Ja, gestern hatte ich Geburtstag, 40 Jahre bin ich jetzt alt und es gab eine spontane, war gar nicht spontan, für mich
für dich
überraschend,
war es spontan.
Einigermaßen überraschend, Zusammenkunft von vielen verschiedenen Freunden, und da habe ich gedacht, dass es doch nochmal sehr auffällig ist, dass ich fast alle, die gestern da waren, kenne ich schon sehr, 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 sehr lange. Also wirklich viele alte Freunde und das ist ja so ein Ding, ne, dass man im Laufe des Lebens immer weniger neue Freunde kriegt, was nachvollziehbaren Gründen. Aber ich habe dabei auch gemerkt, das ist dann auch immer schön, dann sieht man Leute, die man auch lange nicht gesehen hat und es ist lustig. Aber es ist auch so ein bisschen immer diese Gefahr von, man ergeht sich dann so zu, also ich merke es immer, wenn es zu doll in so eine Richtung, weißt du noch, geht, da ist es immer nicht so gut.
Wenn das der einzige Inhalt ist und ja, das ist eine ganz eigene Art von Smalltalk.
Ja, das hat man besonders doll bei sowas wie Zusammenkünften mit Leuten von so aus der Schule oder sowas, wie immer bei dir mit so, da ist das dann für einen Tag so auch ganz nett. Aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, die Freundschaften sind weniger im Hier und Jetzt und mehr in der Vergangenheit, ist so ein bisschen gefährlich.
Hängt aber sicherlich auch viel damit zusammen, wie regelmäßig man sich heutzutage sieht.
Ja.
Also gar nicht nur, wie lange das her ist, dass die Freundschaft entstanden ist, sondern auch, wie viel mehr oder weniger regelmäßiger Austausch ist jetzt noch. Oder ist es wirklich so eine Ausnahme bei manchen Leuten, die man sonst ewig lange nicht mehr gesprochen hat? Dann ist es, glaube ich, immer erst so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen und dann dieses weißt du noch damals.
Ja, genau.
Und das kann auch immer ganz schön sein.
Das ist auch schön, aber es muss eben so im guten Verhältnis zueinander stehen. Und ich weiß, dass das früher ist es so gewesen, dass man in seinem Freundeskreis auch immer wieder Dynamiken drin hatte und neue Leute kamen dazu. Man hat irgendwie immer mal Leute auch kennengelernt oder war häufiger in Situationen. Und das ist seltener der Fall. Und ich merke ganz doll, und das ist mir gestern erst rückblickend aufgefallen, dass immer, wenn ich in Situationen bin, in denen ich mal für begrenzte oder auch längere Zeit mit neuen Leuten enger zusammen bin, dass ich da ganz doll drauf anspringe.
Dass also mir das ganz viel so Fuel ganz gibt. Toll findest, so viel Neues zu entdecken bei Menschen, die dir nicht so vertraut sind.
Nicht nur bei den Menschen, auch bei mir selber. Man ist dann ja ein bisschen anders vielleicht oder man redet wieder über andere Sachen, man hat nicht so viel sich einfach Leute kennenlernen, aber sich selber dabei aber auch nochmal ein bisschen anders wahrnehmen oder anders einjustieren oder anders einstellen, weil also wenn du jetzt hier reinkommst und dich hinsetzt, dann bin ich sehr vertraut darin, wie ich bin und wie du bist und so. Und das ist halt total schön. Aber je weniger man das andere hat, desto mehr springe ich darauf an, wenn das mal da ist.
Interessant. Ich weiß, welches Gefühl du meinst. Für mich ist es ein unangenehmes, weil ich halt in Runden, in denen ich mich nicht sicher fühle durch die fehlende Vertrautheit, mich selber nicht so gerne mag.
Aha.
Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich so ungern solchen Situationen aussetze.
Ja.
Weil ich mir dann tatsächlich, auch wenn ich mir in dem Moment Gedanken drüber machen würde, vorstellen könnte, ich wäre jetzt gerne anders, kriege es aber nicht hin und das fühlt sich nicht cool an.
Aber du kennst, also es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie auf einer Feier bist, wo 20 Leute sind, die du nicht kennst und man sitzt mit denen am Tisch und macht so Smalltalk, oder ob du bei der Arbeit oder so, als früher, als du Schichtdienst hattest, neue KollegInnen hattest, hast du die ja one-on-one oder so oder in der ganzen Schicht ganz anders kennengelernt und das fandst du ja auch toll.
Ja,
das ist ja eine andere Art von Leute kennen.
Ja, aber das ist genau der große Unterschied, dass ich finde, dass so eine Situation mit der Arbeit, wie du sie beschreibst, gar nicht vergleichbar ist, weil da ist meine Rolle von Anfang an klar.
Ja, okay.
Ne? Also bevor überhaupt ein Austausch von Charaktereigenschaften irgendwie stattfindet, ist von Anfang an klar, wir sind jetzt Kollegen oder Kolleginnen oder ich bin jetzt der Krankenpfleger für den neuen Patienten, neue Patientin. Jetzt bei der Arbeit ist es auch nicht anders. Ich bin auf jeden Fall ein ganz anderer und deutlich selbstbewussterer Mensch bei der Arbeit, als wenn ich jetzt gestern mich an einen Tisch gesetzt hätte, wo Leute saßen, die ich nicht kannte, was ich, Überraschung, nicht gemacht habe.
Es war schön sortenrein geordnet gestern. Ja, ich bin immer von einer Welt in die nächste Welt gesprungen.
Ja, also ich war nicht der Einzige, der sich quasi
separiert hat. Nein, da haben alle haben sich separiert.
Alle haben sich voneinander separiert, waren aber alle sehr höflich und freundlich und es war jetzt auch niemand Unsympathisches dabei. Aber ich glaube, genau das ist das Ding, dass ich dann, wenn die Rolle nicht von Anfang an klar ist, so viel Unsicherheit verspüre, dass ich anfangen, mir super viel Gedanken darüber zu machen. Wie werde ich jetzt wahrgenommen? Wie werde ich jetzt eingeschätzt? Was kann ich sagen, um irgendwie einen guten Eindruck zu machen? Wenn ich das jetzt sage, ist das vielleicht ein Humor, der nicht geteilt wird und dann bin ich der Weirdo in der Runde, dann sage ich lieber gar nichts und deswegen bin ich immer sehr still.
Aber das ist ein Thema, was wir auch schon hatten, eher von Intro- und Extrovertiertheit und von sozialen Situationen und nicht so sehr von sich selbst und andere Leute kennenlernen, was du, glaube ich, auch in der Vergangenheit immer mal auch ganz gut fandest und gerne gemacht hast. Du hast ja auch immer mal neue Leute gut kennengelernt und dann hat sich was verändert oder
was. Ja, aber viel im Arbeitskontext.
Ja. bisschen. Weil du da musstest du halt.
Da musste ich und dann kann ich das ja auch. Dann, und dann gefalle ich mir selber auch ganz gut. Im Tinder-Kontext habe ich auch ein paar Leute kennengelernt. Persona. Auch da ist die Rolle aber irgendwie klar.
Vielleicht, wenn wir jetzt mehr Wind unter die Flügel bekommen und bist du einfach, ist deine Rolle immer Podcast-Star. Und dann ist von vornherein klar, wer du bist. Und dann.
Ich habe gestern auch nochmal festgestellt, wer ich bin, nämlich ein verdammter Heuchler. Und zwar, ich habe mich hier ja schon ungefähr 154 Mal darüber wahnsinnig beschwert, wie Leute immer so viel über ihre Urlaube erzählen können. Ja. Und da habe ich mich gestern in der Situation erwischt. Ich glaube, das war mit Mahé, die gestern auch dabei war. Liebe Grüße. Man kennt sie als unsere Gästin in der dritten Bele-Besuch-Folge. Oder vierten, war dein Vater vorher, ist auch egal. Dritte, glaube ich. Und die habe ich jetzt nun, glaube ich, seit dem der Zeit um die Podcast-Aufnahme herum gar nicht mehr gesehen. Und dann ist es halt so klar, man kennt sich und da haben wir uns auch ein bisschen so unterhalten. Und dann kam irgendwie das Thema Ferien auf. Vielleicht war es auch noch, ist auch egal. Und dann war nämlich die Frage, ach, du hast doch bestimmt Ferien, wenn Schulferien sind. Da habe ich gesagt, nee, man muss immer einen ganzen Jahresurlaub planen, bla bla bla. Kurze Gesprächspause. Aber wir hatten gerade Urlaub, wir waren in New York und es war voll cool. Und dann habe ich mir halt erstmal Fragen über diese Reise stellen lassen. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Und dann habe ich überlegt, finde ich es einfach generell blöd, anderen Leuten zuzuhören und rede einfach gerne selbst? Oder ist das einfach, weil das so eine besondere Reise für mich gewesen ist?
Stimmt nicht, du hörst gerne anderen Leuten zu.
Also kommt
drauf an. Es kommt dann auf die Leute drauf an, worüber sie reden, aber es gibt ganz viele Situationen, in denen du sehr gerne anderen Leuten zuhörst.
Das stimmt.
Und interessiert bist an anderen Menschen und offen bist und neue Perspektiven schätzt und so weiter. Das,
ich habe auch nochmal festgestellt, dass ich jetzt gar nicht einfach Reiseberichte per se ablehne, sondern dieses, haben wir glaube ich auch schon mal gehabt, dieses klassische, ja, das Wetter war gut und das Essen war lecker und den einen Tag mussten wir 3 Stunden im Stau warten, bis wir endlich abends ankamen. Das bringt mir halt nichts.
Und aber vielleicht wenn jetzt auch ein bisschen das Selbstverständliche und das Gehabe und das Angegebene, da gibt es ja viele unangenehme Facetten. Und vielleicht ist es auch so, dass wenn du es selber gerade nicht viel machst und aber es so ein Gesamtgefühl gibt von alle machen das und das ist das Normale und das ist auch ein bisschen der Status und das ist das Tolle und darüber redet man und du immer da nichts beizutragen hast, dann ist es halt doof und dann fühlst du dich damit unwohl, dann nervt es dich, wenn die Leute darüber reden.
Kann sein, ja. Kann
und vielleicht ist es gar nicht die Urlaubssache an sich, die du langweilig findest, sondern die Menschen oder der Kontext oder deine Rolle da drin, die dir unangenehm ist. Also alles ist da im Fluss. Mahé übrigens Stichwort, das war ja auch sowas. Als man hier gewohnt hat mit Frank, das war auch für mich sowas, wo man einfach relativ über einen längeren Zeitraum mit einer Person, mit der man vorher nicht so viel zu tun hatte, irgendwie täglich zu tun hatte und das ist cool dann.
Dann siehst du dein eigenes Bild auf einer dir unbekannten Leinwand.
Mhm, genau.
Hübsch, oder? Habe ich mir gerade ausgedacht. Ich muss das jetzt unbedingt zum Anlass nehmen. Ich muss das, was ich jetzt erzähle, ganz doll anonymisieren. Deswegen werde ich jetzt wirklich nur sehr vage sprechen. Aber ich habe jetzt in jüngerer Vergangenheit eine Situation mitbekommen, wo eine Person unseres Alters eine Freundschaft beendet hat, wie eine Beziehung.
Ja.
Weil das eine Art von Freundschaft war, die schon seit sehr vielen Jahren ein sehr großes Ungleichgewicht hatte. Im Sinne von, der eine Part der Freundschaft wollte am allerliebsten jede Woche Kontakt haben oder dass man sich zumindest mal regelmäßig irgendwie anruft oder mindestens einmal im Monat trifft, obwohl man in unterschiedlichen Städten wohnt. Und die eine Person davon mit 3 Kindern eigentlich auch schon privat total überfordert ist, aber der war es so wichtig, diese Freundschaft unbedingt aufrechtzuerhalten, um den Kontakt nicht zu verlieren. Und der andere Part hat dann festgestellt über einen langen Zeitraum, das ist nicht das, was ich möchte, weil von mir aus kommt gar kein großes Interesse, überhaupt Kontakt herzustellen. Und wenn man dann Kontakt hat, dann ist es so ein totales, oberflächliches Gerede, wo man dann eben so die ganzen aktuellsten Informationen austauscht, wobei dann immer mit der Person so gesprochen wurde, als wäre das aber eigentlich gerade gestern alles schon mal Thema gewesen mit irgendwelchen Namen von Leuten, die genannt wurden, wo man einfach keine Ahnung hat, um wen es da eigentlich geht. Und das war wirklich ein sehr interessanter Prozess, erstmal überhaupt diese Situation, das Gefühl zu haben, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich einer gleichaltrigen Person, die ich seit über 20 Jahren kenne, per Worten formuliert sagen muss, ich glaube, wir sollten unsere Freundschaft nicht weiterführen, die in meinen Augen eigentlich ja auch schon seit längerer Zeit gar keine Freundschaft mehr ist.
Ja.
Das Ganze möchte man dann aber ja auch so machen, ohne der Person weh zu tun. Da wurde viel dran rumformuliert.
Muss man auch dann nur machen, wenn das Normale, was es gibt, nämlich so, dass man das ausschleichen lässt. Weil es gibt ja ganz viele Signale.
Genau.
Man sagt, man meldet sich von sich aus nicht mehr, man sagt zweimal ab, man ist irgendwie ein bisschen so und dann geht das so auseinander. Und es gibt aber die, die insistieren. Es gibt ja ganz unterschiedliche Typen. Es gibt diejenigen, die...
Ganz unterschiedliche Wahrnehmung.
Ja, auch das. Und es gibt die, die sagen, Freundschaften muss man pflegen. Und zwar selbst dann, wenn man keinen Bock auf sie hat. Das ist eine Investition in die Zukunft. Und man macht das einfach, man trifft sich alle x Monate mit den und den Personen so und so und mit denen macht man das so, mit denen macht man das so. Manchmal trifft man sich zu Hause, manchmal auf einen Kaffee, manchmal unternimmt man was zusammen. Und das ist so richtig wie so Orga-Kram, ne?
Ja, genau.
So, das wird einfach so gemacht. Da ruft man hin und wieder an oder man schreibt eine Nachricht oder schickt ein Foto, ich denke an dich, bla bla bla. Selbst wenn man es gar nicht selber fühlt. Und es gibt die Leute, die sagen, ich agiere nur, wenn ich was fühle.
Ja.
Alles andere ist nicht authentisch.
Ja.
Und wenn diese ganzen verschiedenen Typen mit den vielen Zwischentönen, die es gibt, dann clashen miteinander,
dann, hast du so dann passieren solche Situationen.
Passieren Situationen, wo du manchmal sagen musst, Alter, check the signals. Und vielleicht will man das gar nicht so krass trennen und beenden, aber die andere Person drückt einen so ein, dass man muss.
Ja, und genau eine solche Situation ist das gewesen. Und das, ich sag mal, war jetzt auch mit einer sehr langen und ausführlichen Nachricht nicht getan. Also erstmal gab es ein Telefonat, das musste dann wegen Tränen abgebrochen werden. Dann gab es eine sehr lange Nachricht, die, also ich sag mal so, ich war beim Formulierungsprozess teilweise mit dabei und es wurden schon solche Sachen überlegt, wie ist das jetzt zu hart, aber man muss auch diese ganzen abfedernden Worte, die man immer so neigt reinzuschreiben, um Leuten nicht zu doll weh zu tun, da die muss man eigentlich auch reduzieren, weil sonst ist es vielleicht auch nicht klar genug. Also da genau den Sweet Spot zu finden, das war sehr schwierig und da musste man feststellen, dass diese eigentlich sehr klare Nachricht völlig missverstanden wurde. Daraus noch ganz viel Hoffnung geschöpft wurde.
Es war wirklich wie eine Trennung
in einer Beziehung, wo nur ein Part der Beziehung halt die Trennung fühlt
und
der andere kämpft darum, so doll es geht. Und das mussten Worte fallen wie Schlussstrich.
Das ist ja, wenn du so, du sagst es vorsichtig, dann wird es missverstanden.
Ja.
Oder Denial.
Ja, das war dann Denial.
Musst du noch mehr und noch mehr. Und dann musst du irgendwann sagen, pass auf, Kind.
Ja.
Es ist vorbei.
Und dann muss man das Kind wieder rauslöschen, weil man es nicht von oben herab machen möchte, aber man muss
dieses
es einfach
mit der
so Formulierung, klar
lassen. Ich kenne das so gut, dass man irgendwo zusammen ist, manchmal sogar zu zweit oder zu dritt. Und ich habe neulich auch, muss ich auch anonymisieren, eine wirklich vergleichbar, genau so eine Situation gehabt, wo es exakt so war, wie in einer Beziehung. Und wir haben zu dritt saßen wir wie in so einem Think Tank.
Ja.
Oder wir haben halt wirklich, oder so eine Agentur. Das heißt, wir haben wirklich so überlegt, wie wägen wir ab? Wie können wir deutlich genug sein, aber nicht so wie, wie gehen wir damit um, dass jetzt telefoniert werden will? Was kann man sagen damit? Das ist alles so, so geil. Das ist richtig eine krasse Kompetenz.
Ja, wirklich. Und ich finde das so erstaunlich, dass man nun als Mensch, der jetzt schon relativ viele Jahre in einer stabilen Liebesbeziehung sich befindet, dass sowas dann vielleicht trotzdem nochmal vorkommen könnte.
Mhm.
Wo man ja denkt, okay, ich habe jetzt durch meine Dating- und Beziehungs-, also vorübergehende Beziehungsphase in meinem Leben hinter mir, aber wer weiß. Zumal ich da auch einfach noch ein bisschen krasser bin, weil du hast ja gerade diese verschiedenen Typen dargestellt und ich bin da wirklich ganz doll Verfechter von, wenn ich es nicht fühle, dann mache ich es auch nicht und habe das wirklich gut hingekriegt, mein Leben so zu organisieren, dass ich wirklich nur Zeit, Privatzeit mit Menschen verbringe, die ich auch wirklich gerne mag. Also vor allem, wenn das irgendwie auch von mir ausgeht. Manchmal in größerer Runde sind dann Leute dabei, wo man denkt, na gut, die hätten jetzt für mich auch nicht dabei sein müssen. Aber ich führe keine Freundschaft mit Menschen, wo ich das Gefühl habe, ich möchte mit denen eigentlich keine Freundschaften führen. Und ich musste aber meines Wissens, wenn ich da jetzt nicht irgendwas vergesse, so einen Schritt nie machen, weil dann das doch vielleicht verstanden wurde, dass man sich von selbst nicht meldet oder oft abgesagt wird und kein Interesse daran.
Ich habe mal in der 5. und 6. Klasse habe ich mal Schluss gemacht.
Mit einem Freund?
So wirklich mit sowas wie, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns so beide nicht mehr sehen.
Es liegt nicht an mir, es liegt an mir.
Nee, es lag an ihm.
Ja, hast du ihm auch gesagt?
Ja, weiß ich nicht, nee.
Weißt du noch, was der Auslöser war oder kannst du da nicht drüber reden?
Es war so eine ganz, ganz unangenehme immer mehr wollen. Ich hatte halt viele Freunde, ich habe mich mit diesem Freund, das war in der Zeit einfach mein bester Freund, weil es ist einfach so, wir haben nah beieinander gewohnt, haben ständig was mit zusammen gemacht. Und es war, wurde halt immer mehr, immer wieder kam ständig die Anfrage, was machen wir morgen? War so viel zu doll, es hat mich so eingeschnürt und ich wurde so oft gezwungen abzusagen, entweder weil ich nicht konnte. Und dann konnte ich sozusagen bei den ganzen vielen Malen, wo ich konnte, nicht mehr absagen, weil ich schon so häufig abgesagt habe, weil ich nicht konnte.
Ja, und dann hast du dich da reinbegeben, obwohl du gar nicht da drin sein wolltest.
Und dann...
Aus Anstand? War das so ein Anstandsdenken? Das gehört sich so? Oder?
Also ich mache ganz viele Dinge aus Rücksicht auf andere Personen. Ich kann ganz schlecht absagen oder Nein sagen oder... Ich bin häufig in der Situation, in der ich in so einem Konflikt bin und es mir ganz, ganz schwer fällt, dann zu sagen, okay, ich muss jetzt leider hier irgendwie das, was du möchtest, kann ich nicht erfüllen, ich kann nicht da hinkommen oder was auch immer. Ich möchte dann immer, so, und das habe ich damals auch schon gehabt und ich bin so weit entgegengekommen und so, und ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich keinen, also wir haben richtig tolle kreative Sachen über Jahre gemacht und ich hatte keine Lust mehr. Und er hat nicht locker gelassen. Und dann habe ich alles versucht an Kleinsingen. Das war wirklich eine Lektion, die ich da mit 10, 11 Jahren gelernt habe. Ich erinnere genau vom Schulweg nach Hause, wie ich das...
Hast du dir vorher aber vorgenommen oder war das
so? Ich habe mir das richtig vorgenommen.
Hat irgendwas, das fast zum Überlaufen
gemacht? Nee, es war irgendwie war es so, dass ich wieder in so einer Situation...
Hast du heute Nachmittag gesagt, jetzt reicht's aber!
Und dann war von heute, es muss so eine Kränkung gewesen sein, es war von heute auf morgen vorbei.
Ja, das muss, es ist ja auch wirklich super hart. Deswegen macht man sich dann ja auch so viele Gedanken, wenn man ein empathisch begabter Mensch ist, wie man das formuliert und dass es nicht zu hart ist, aber deutlich genug.
Und ich habe gedacht, du Idiot, ich werde mit dir weiter befreundet.
Ja.
Du kannst gerne einer meiner guten Freunde sein, aber nicht so und nicht so eng und nicht so.
Ja,
aber
das ist die Entsprechung von wegen.
Du musst meine beste Freunde forever und
das,
so.
Das ist die Entsprechung von, man ist Liebesgefühle mäßig ungleich und dann sagt aber der eine Part, also Beziehung wird es nicht, aber bumsen können wir weiter. Das kannst du nicht machen. Das ist ja wie so immer anfüttern und warm halten und so am langen Arm verhungern lassen. Das
nicht am langen Arm.
Naja.
Das war eine gute Freundschaft. Wir hätten weiterhin uns regelmäßig treffen können.
Aber offensichtlich wollte er ja.
Er wollte mehr.
Er wollte mehr. Er wollte zu viel.
Er wollte zu viel.
Wie, ne, Bumsen war okay, aber Liebe wolltest du
das
nicht.
Das konnte ich ihm nicht geben.
Ja. Und, ja.
Ja.
Mir fällt gerade auf, dass ich mal tatsächlich auch am schlechten Ende von einer solchen ähnlichen Konstellation gewesen bin. Nämlich Matthias Hoffmann, du Arschloch. Nachdem nämlich Jan Holz zu uns in die Klasse kam, als er sitzen geblieben ist, dein alter Freund. Dann war ich nämlich Matthias Hoffmann nicht mehr cool genug. Und das war davor wirklich über einen langen Zeitraum mein allerbester Freund. Wir haben fast jeden Tag was miteinander gemacht. Und dann wollte er einfach gar nichts mehr von mir wissen. Aber er hat nie das Gespräch gesucht, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich habe danach den Song... all die ganzen Jahre von den Toten Hosen immer mit ganz anderen Ohren gehört, als wäre er für mich geschrieben worden. Ja, das war aber auch nicht geil.
Nee, ist nicht geil.
Hat sich blöd angefühlt. Aber der hat es einfach mich abgeblockt und
braucht man
auch nicht gut damit umgegangen.
Auf beiden Seiten mehr soziale Kompetenz.
Ich meine, Matthias Hoffmann war irgendwie mit 15 schon bei der CDU. Also mehr muss man, glaube ich, auch nicht über den wissen. Von daher aber ist es schon ganz gut, dass sich unsere Wege in verschiedene Richtungen entwickelt haben.
Wie krass einfach so eine enge Freundschaft durch dieses eine Gespräch von jetzt auf gleich tot war. Ich habe mich, glaube ich, nie wieder mit dem getroffen. Und ich war noch jahrelang mit dem in einer Klasse.
Mhm. Gab es auch so unangenehme Situationen danach? Wie wenn
war
dann
einfach
irgendwie...
vorbei. Ich hatte dann andere Freunde.
Ja, aber okay.
Er hat sich nichts mehr anmerken lassen.
Okay. Hatte er auch eigentlich andere Freunde oder ist er dann alleine zurückgeblieben?
Ich glaube, er ist alleine zurückgeblieben.
Oh Gott. Oh Gott. Aber trotzdem, man kann dir keinen Vorwurf machen, du warst fair und ehrlich und aufrichtig.
Und ich mochte den. Der war kreativ und nett und es war alles immer cool.
Das ist halt auch die Frage, wenn man feststellt, dass man in so einer Situation steckt, also man kann ja nichts dafür. Das ist ja auch wieder wie bei einer Beziehung, wenn ein Part der Beziehung merkt, ich liebe die andere Person nicht mehr, ist das ja meistens gar nicht irgendwie die Schuld von irgendjemandem.
Das verstehe ich immer nicht. Es gibt ja wirklich so viele Beziehungsdramen, wo dann gegen das Gefühl gegen an argumentiert wird.
Ja.
Wo ich dann immer denke, behalte doch deine Würde, die hast du noch.
Ja, aber da kennst du dich, glaube ich, zu wenig damit aus, in der Position der Person zu stecken, die die verlassen wird. Weil also, ja nicht nur die Beziehung dabei verloren geht, die man sehr gerne auch wieder halten möchte, sondern weil das ja einfach auch nicht von davon zu trennen ist, das als Kritik an der eigenen Persönlichkeit wahrzunehmen.
Aber das dann in so einer aggressiven Gegenton umfasst. Also ja. Ich kann verstehen, dass man sagt, überleg dir das doch, guck doch mal, was wir aneinander haben und ich glaube, du machst einen Fehler. So, das ist noch okay. Aber irgendwie dann, es gibt ja dann, dass es so umschlägt in so beschimpft, also wo ich denke, du machst es gerade echt nicht besser. Du verbesserst deine Situation.
Aber
nicht.
Das ist dann ja oftmals ein Akt der Verzweiflung.
Ja, Verzweiflung hilft sehr. Also in der Verzweiflung würde ich mich eher erstmal in den Ruhemodus begeben.
Also möchtest du verzweifelten, akut verzweifelten Menschen empfehlen, seid rational.
Geht in euch.
Ja, das.
Macht die Verzweiflung mit euch selber aus.
Ja, okay. Ja, das würde vielleicht.
Geht auf den Berg und schreit oder haut in Kissen oder.
Ich würde mal vermuten, wenn sich die ganze Welt genau daran halten würde, dann hätte Russland die Ukraine nicht angegriffen.
Meinst du, Putin war einfach verzweifelt?
Könnte ich mir vorstellen. Ja.
Oh Gott, Iran hat heute Israel angegriffen.
Ja, es war vorher schon bekannt, dass das passiert. Also die Geheimdienstinformationen der USA haben es schon offenbart, ja.
Heil Witzke. Gut, von Beziehungskrisen und Freundschaften in der Grundschule hin zur Weltpolitik.
Krisen der Welt, zur Weltkrise. Ich möchte eigentlich nochmal, ich möchte darüber ehrlich gesagt nicht reden.
Über Israel und Iran und die Hisbollah.
Ja. Also,
aber ich kann mal sagen, ich habe jetzt, ich bin wie Late Adopter natürlich wie immer, aber ich habe jetzt wirklich mal ein bisschen doch die ARD-Mediathek nochmal für mich entdeckt, weil ich konsumiere wirklich viele Nachrichten und ich lese das alles, und ich habe seit Jahren verzichtet auf Tagesschau und so weiter, aber einfach mal abends wie so ein echter erwachsener Mensch sich auf die Couch zu setzen und so einen Brennpunkt oder so eine Tagesthemen sich reinzuziehen, ist irgendwie. Ich weiß gar nicht was. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ganz viele neue Informationen bekomme, aber es fühlt sich richtig und gut an.
Ich erinnere mich an einen Abend vor ein paar Jahren, wo wir noch nicht direkt nebeneinander gewohnt haben, wo wir für einen Podcast verabredet gewesen sind und du hast geschrieben, du bist soweit und ich habe geschrieben, ich komme gleich, muss noch Tagesschau gucken. Ja. Weißt du noch, was du darauf geschrieben hast? Ich weiß es noch genau.
Bist du 80?
Oder? Du hast geschrieben, okay, Boomer.
Ja.
Ja, das ist 3-4 Jahre her, sowas in dem Dreh.
Ja, so war mein Gefühl dazu. Aber ich muss wirklich sagen, die sind sehr, sehr gut. Mhm. Also die machen echt gut. Man kann ja über die Öffentlich-Rechtlichen viel schimpfen. Ich finde die Mediathek gut. Ich habe übrigens auf deine Empfehlung hin die gesamte Merkel-Doku reingeguckt. Schicksalsjahre einer Kanzlerin mit dem tollen Soundtrack, den du hervorgehoben hast.
War gut, oder?
War wirklich eine tolle Doku.
Toller
Soundtrack. Die hat mir ganz interessante, ambivalente Gefühle gegeben, diese Doku. Sie hat mich betroffen gemacht und traurig, hat mir ganz viel Respekt abverlangt und es ist wirklich ein toller Einblick. Und es deckt sich viel mit meinem Bild, das ich von ihr habe. Aber ich habe ganz viel Neues erfahren und habe das Gefühl, ich bin diesem Phänomen, möchte ich sagen, sehr viel näher gekommen durch die Doku.
Ja, das Gefühl hatte ich auch.
Hat mich richtig berührt irgendwie.
Die fühlt sich von Anfang bis Ende an wie so ein ganz unverstellter Blick. Also nichts Beschönigendes, aber auch nicht eine überharte Kritik, sondern wirklich sehr sachlich.
Sehr menschlich.
Und sehr menschlich, genauso mit gar nicht so krassen Fokus auf politische Entscheidungen außerhalb, die man aber nicht ausklammern kann, wenn man Merkel darstellt, sondern schon einfach so ein bisschen versucht, ihre Persönlichkeitsstruktur zu bearbeiten.
Ja, ich finde interessanterweise, dass Thomas de Maizière sehr gut wegkommt in dieser Doku. Der hat ganz viel, kommt ganz viel zu Wort und wirkt sehr klug und
auch sehr reflektiert.
Reflektiert, ja. Auch Annegret Karrenbauer auch. Also ja, es ist eine wirklich tolle Doku und die ganze Mediathek finde ich schön und da ist immer so ein bisschen rein. Ich gucke jetzt nicht jeden Abend Tagesschau, aber hin und wieder ja mal so ein Einzelthema oder so ist dann auch herausgehoben. Ich finde die Menüführung ist echt cool. Und on that note, auch einfach richtig toll ist die Sendung mit der Maus. Das ist so ein gutes Konzept, so gut umgesetzt. Du hast das Gefühl, wenn du irgendwie da einfach wirklich, also im besten Sinne, wenn du einfach alle Kinder einmal die Woche vor die Sendung mit der Maus setzt, wird die Welt ein bisschen besser.
Habe ich früher immer geguckt.
Das sind gute Beiträge, die sind interessant, die sind relevant, die sind altersangemessen, obwohl die ja auch ein breites Spektrum an Alter irgendwie ansprechen. Und das muss so toll sein, in der Redaktion zu arbeiten. Mhm. Richtig cool. Du brauchst du nicht mal Checker Tobi, obwohl Checker Tobi auch ganz cool ist, aber die Sendung mit der Maus ist einfach der Shit.
Hat Jan Böhmermann gerade bei Fest und Flauschig erzählt, der war gerade beim Deutschen Fernsehpreis und er meinte, Checker Tobi war die meist fotografierte Person, weil alle Selfies mit ihm haben wollten. Alle haben wollten unbedingt, wo er auch, alle wollten sich mit Checker Tobi fotografieren lassen.
Ist auch ein gutes Konzert.
Ja.
Die Sendung mit der Maus, was für ein Hit.
Immer donnerstags lief das früher, ist es immer noch so?
Ich gar nicht, wir gucken das halt dann aus der Mediathek. Okay.
So. Habe mich immer so deutlich, ich habe wirklich drauf gefreut. Ich habe alle 18.30 Uhr oder 18 Uhr, wann fing das an? 18 Uhr oder 18.30 Uhr? Ich glaube 18 Uhr und dann 18.30 Uhr Sandmännchen oder 19 Uhr, eins von beiden. Jedenfalls habe ich mich jeden Abend davor im Fernseher eigentlich gesetzt und montags bis mittwochs gab es immer die Sesamstraße, Donnerstagssendung mit der Maus und freitags Hallo Spencer.
Oh, echt?
Ja. Und das habe ich alles immer gerne geguckt, aber am allerliebsten die Sendung mit der Maus.
Ja. Also das würde ich auch irgendwie so, also ja, kannst du einfach jedem empfehlen. Toll.
Ja, guckt die Sendung mit der Maus. Wenn ihr Sehnsucht habt, weil wir nur alle zwei Wochen neue Folgen veröffentlichen, dann könnt ihr dieses Loch stopfen mit Christoph.
Ich finde tatsächlich gar nicht so als Guckempfehlung, sondern wirklich... Als großer Respektzollung vor dieser tollen Redaktion.
Die beleuchteten Brüder ziehen den Hut vor der Redaktion von Sendung mit der Maus. Aber das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ironisch, aber ich unterschreibe das zu 100%. Ich fand das wirklich ganz, ganz toll. Ich erinnere mich, als Galileo neu war, das ist ja auch schon wahrscheinlich über 20 Jahre her, dass es damals immer beworben wurde mit, das sei wie Sendung mit der Maus für Erwachsene. Ja. Und ein bisschen stimmt es auch.
Ja.
Aber es ist irgendwie trotzdem nicht so cool, zumal in jeder zweiten Folge irgendwelche Wasserrutschen getestet werden oder Achterbahn oder Jumbo Schreiner. Wobei Jumbo Schreiner habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen.
Der ist, glaube ich, auch nicht mehr.
Peter Zwegert ist tot.
Ich habe ihn in meinem Handy stehen.
Und Mann. Hast du da auch noch was anderes zu stehen? Weil ich also die Tatsache, dass Peter Zwegert tot ist, finde ich jetzt okay. Hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt als News mit dem Podcast gebracht. Ein anderer Aspekt dieser Todesnachricht, den finde ich interessant.
Nee.
Verkündet wurde diese Nachricht, dass er tot ist am 30. September. Gestorben ist er aber am 9. August. Und jetzt, also über 6 Wochen später, hat die Familie das öffentlich gemacht. Und ich habe mich gefragt, warum jetzt? Also, dass man das vielleicht nicht direkt macht, weil man erstmal Trauerfeier und überhaupt Trauerphase und so weiter. Fühle ich komplett, ne? Dass man vielleicht gar nicht will, dass nicht noch irgendwelche Bildzeitungsleute kommen, wenn der irgendwie zu Grabe getragen wird, ne? Da habe ich ganz doll Verständnis. Der stand jetzt nun auch wirklich gar nicht mehr im Fokus der Öffentlichkeit, deswegen war das auch alles gut möglich. Aber warum denn nach so langer Zeit, also was hat die Entscheidung verursacht, jetzt damit an die Öffentlichkeit zu gehen bei der Familie?
Das würde mich interessieren.
Dass er mal berühmt war?
Nein, die haben erst gesagt, oh nee, wenn wir das jetzt gleich, wir müssen jetzt erstmal Beerdigung hinter uns bringen, Trauer und so weiter. Ich kann jetzt nicht die Bild-Anfragen beantworten. Und dann haben sie das weggeschoben und irgendwann, ein paar Wochen später, ist irgendwann so ein Zettel irgendwie bei mir angefallen. Scheiße, wir wollten doch noch.
Ach, die haben sich so eine To-Do-Liste geschrieben. Und
Bild
dann
anrufen.
Ja, okay.
Sonst weiß ich nicht, das ist wirklich sehr lang.
Plötzlich und unerwartet.
Ja, plötzlich und unerwartet.
Mehr Infos haben sie nicht rausgegeben.
Wie hat der das, also ich weiß nicht, natürlich, wenn jetzt irgendwie Barbara Salisch sterben würde, wäre das auch eine Nachricht.
Zumal die also immer noch neue Folgen produziert. Ja.
Aber Peter Zwegert, ich habe neulich, da war ich im dienstlich im Hotel 2 Nächte und da hat man da ja so, was so im Hotel ist, und das ist so ein Fernsehen, ich gucke ja nie Fernsehen. Und dann habe ich irgendwie morgens mich da fertig gemacht und habe noch ein bisschen was gearbeitet, weil der erste Termin ging erst ein bisschen später los und hatte noch ein bisschen Zeit, mich umgezogen und so. Und habe gedacht, ich mache mal den Fernseher an hier und habe die Sat 1 angemacht.
Mhm.
Und da war so eine Sendung, so mit auf Streife mit Polizisten.
Kenne ich.
Und das war halt ganz offensichtlich...
Scripted Reality.
Scripted Reality war das.
Mhm.
Und ich habe das nicht verstanden. Und es war so, dass du denkst, in dem Moment, wo du merkst, dass es nicht echt ist, ist es nur krasse Laienschauspielerin, die ja. schlechte, also es ist so, als ob du irgendwo eine Oberstufe gehst und die spielen so einen Polizeifall nach. Und nicht mal. Die sind besser. Was ist da? Das verstehe ich nicht.
Aber teilweise arbeiten die auch mit StatistInnen, die dann wirklich in dem Beruf arbeiten. Das weiß ich bei einer Bekannte von mir, mit der ich mal zusammengearbeitet habe. Die hat mal in einer Krankenhausserienentsprechung von Auf Streife mitgespielt als Laienschauspielerin.
Ich hatte den Eindruck, dass die von der Polizei echt waren. Weil die hatten halt auch so dann die entsprechenden Begriffe
Barbara
drauf
Saal,
und so
ist
weiter.
Ist ja auch echt.
Ist auch echt.
Und ist ja auch Scripted Reality.
Ja, das stimmt. War es früher aber nicht, ne?
Ich glaube, am Anfang war es echt.
Und
ja. Dann war es den Leuten zu langweilig.
Die Polizei, die merkt man halt, dass die Handgriffe und den Slang und sowas, die haben das alles drauf. Und dann müssen die aber halt mit auf diese Leute reagieren da, die völlig hanebüchen plötzlich ausrasten wegen irgendwas. Und dann sind das so mit Twists in der Story.
Ja,
so
ja.
Erst denkt man so, und die sind die Doofen. Und dann kommt raus. Und dann müssen die alle umschalten in ihrem Modus. Und eben waren sie, und dann gehen sie in die Defensive. So schlecht.
Ja, das weiß ich auch nicht, was da der Mehrwert von ist, ehrlich gesagt. Es gibt das auch als Gerichtsgenre. Das heißt, verklag mich doch. Da gibt's dann immer irgendwelche Streitereien zwischen Menschen, häufig sowas wie, keine Ahnung, Nachbarschaftsstreits oder so. Und dann diese Situationen werden dann immer so eingeordnet von irgendwelchen RechtsanwältInnen oder StaatsanwältInnen oder so. Das habe ich früher ehrlicherweise mal ganz gerne geguckt, weil es einfach ganz interessant war. Aber ich hätte diese ganzen Zwischenschauspielstücke nicht gebraucht.
Also im Grunde ist es ja so ein bisschen wie in den Talkshows früher, da war es ja auch geskriptet, wo die dann, aber da ging es, da war halt das Geile, dass die sich einfach so krass an die Gurgel, da wollte man einfach nur so sehen wie bei, weiß ich nicht, Bumfights.
David Letterman, könntest du auch sagen.
Wie die halt einfach krass übereinander herfallen.
Wie bei Bumfights, Alter, weißt du, was das ist?
Ich weiß, deswegen American Dad.
Oh Mann, ey.
You do fight to the dead.
Das ist aber nicht Bumfights, das ist nochmal was anderes. Bumfights, das muss man jetzt einmal ganz kurz erklären, das ist ganz fürchterlich. Das war mal zwischendurch ein kleiner, ich möchte fast sagen, Trend in den USA, wo wo obdachlose Menschen bezahlt wurden, um sich gegenseitig richtig heftig auf die Schnauze zu hauen. Und das ging Geld und das wurde gefilmt und verkauft.
Ist nicht viel anders als das, was bei Andreas Türk passiert ist. Da wurden Leute dafür bezahlt, dass die sich verbal auf die Fresse hauen.
Ja, aber das sind Leute, die sich erstmal nur verbal auf die Fresse gehauen haben und
manchmal
nicht richtig
wurden sie
ernsthaft.
Auch angreiflich.
Ja, aber trotzdem bestand da niemals Gefahr für die Gesundheit und dann sind es auch keine Leute in so prekären Lebenssituationen gewesen, wie Menschen,
nicht,
die auf der Straße
wohnen.
Ich weiß
nicht, ob die vielleicht auch prekär waren.
Also,
auf jeden Fall, so vom Muster her, Leute werden dafür bezahlt, dass sie sich richtig... Da kann ich noch verstehen, dass die Leute dazu kommen, einfach um zu gucken, wie krass die eskalieren. Und das ist so. Aber das Problem bei diesem Auf-Streife-Ding ist, das ist nicht heftig genug, um sowas auszulösen, sondern es bleibt so, die beschimpfen sich ein bisschen, dann, aber es ist so lange.
Ja, halt. Man soll die Illusion bekommen, man guckt gerade echte Polizeiarbeit.
Ja.
Weil halt der Teil der Polizeiarbeit halt auch irgendwie echt ist, nur das ist halt nicht bei echten Menschen passiert.
Und dann sollen sie es doch wenigstens so machen, dass die hinterher im Interview, die erzählen, so und so handeln wir diese Situation. Das ist so ein bisschen so, und dann ist das vielleicht so, kann man das so einblenden als gestaged und so wäre das dann. Aber dieses, sie tun so ein bisschen, als ob es echt wäre und kommentieren das nicht wirklich, macht es einfach richtig scheiße. Ja, für die Bumfights möchte ich mich entschuldigen.
Zu Recht. Ich habe dreifachen Hass anzubieten.
Ja.
Dreifachen Hass.
Der Maus ist top, steht hier.
Welchen Hass möchtest du zuerst hören? Eins, zwei oder drei?
Oh, das kann ich mich nur so?
Ja, nee, ist egal. Ich sag dir einen Hass. Also erstmal, ich fange mal mit dem am wenigsten Hassgefühle auslösenden.
Steigere dich in einem
Genau, Hass. Ich steigere mich rein. Von nicht so schlimm zu schlimm.
Und am Ende habe ich eine ganz herzerwärmende Geschichte.
Das ist wunderbar. Das ist doch eine schöne Auflösung dann am Ende. Also erstmal, ich finde, Deutschland ist wirklich ganz hinten, was so die Organisation des Alltags angeht, wenn es um das Thema Frühstück, wenn es ums Thema Frühstück geht, weil Bäckereien häufig ja auch Kuchen verkaufen. Und warum kommen denn diese Bäckereien nicht auf die Idee, separate Kuchen- und Brötchenschlangen anzubieten? Ich bin jedes Wochenende auf dem Markt beziehungsweise bei verschiedenen Bäckereien und ich muss jedes Mal ewig lange warten, weil die Leute für den Wochenend-Kaffeebesuch ewig lange brauchen, um sich 8 Stücke Kuchen auszusuchen. Und meine Bestellung dauert immer, weil ich auch das Geld natürlich immer schon passend dabei habe, 30 Sekunden. Und die anderen vor mir brauchen pro Bestellung 8 Minuten. Das finde ich scheiße. Das macht mich richtig wütend. Ich stehe immer so lange in diesen Schlangen, verplemper meine wertvolle Lebenszeit, nur weil die Leute es nicht hinkriegen, 2 verschiedene Schlangen zu machen. Wenn ich einen Bäcker in der Bäckerei hätte, würde ich sofort sagen, hier nur Kuchen, hier nur Brötchen. Und wer sich in die Brötchenschlange anstellt und Kuchen bestellen möchte, kriegt sofort Hausverbot.
Auf die Fresse.
Auf die Fresse.
Also, das Problem, das du beschreibst, sehe ich. Das ist doof, wenn man warten muss, obwohl man schneller wäre. So ein Fast-Track für Leute, die das gibt es ja auch in verschiedenen Situationen. Andererseits denke ich auch ein bisschen, warum solltest du jetzt früher drankommen als jemand anderes, nur weil du was anderes willst? Weil, denn auch wenn du schnell bist, hältst du die anderen ja schon auch dann auf. Und die waren vor dir da.
Also ja, aber ich halte sie nicht aus, weil ich ja nicht in deren Schlange die aufhalte.
Doch, denn wenn jetzt...
weil dann das Personal von mir gebunden wird für 3 Sekunden. Ja,
genau. Okay. Und wenn dann ganz viele in der Schlange stehen, dann ist dauerhaft eine Person weniger für die Kuh und dann wird die Kuchenschlange noch länger.
Okay, dann macht man das anders. Eine reine, eine Bäckerei, wo man nur online vorbestellen kann. Dann kriegen die jeden Tag muss dann immer stehen, was es irgendwie gerade im Angebot gibt. Also, und dann packt man sich virtuell die Tüte ein und dann geht man nur noch hin, kriegt eine Nummer, sagt hier, ich hätte gerne hier 83 und dann sind da meine 3
Baguette-Brötchen. Ich will gar nicht dagegen reden. Ich finde den Ansatz gar nicht verkehrt. Das gibt es ja auch. Also es ist gar nicht so, also was du gesagt hast zu Deutschland und ein Frühstücksproblem, würde ich sagen, Deutschland ist, was Frühstücks so to-go-Sachen angeht, sehr weit vorne, denn es gibt in ganz vielen anderen Ländern kriegst du überhaupt, wenn überhaupt, nur süße Scheiße. So diese ganz zuckrigen Sachen und einen Kaffee dazu, aber gar nicht irgendwie belegte Brötchen oder irgendwas Kräftiges oder Herzhaftes.
Belegte Brötchen, sondern auch eine Kuchenschlange. Ich will nur meine plain Brötchen haben, für die ich wenige Sekunden
belegte
brauche.
Belegte Brötchen können ja, die gehen ja auch so zack, zack, das geht auch.
Ja, aber nicht, wenn da die Leute da 8 Minuten vorstehen und nicht genau wissen, oh, nehme ich jetzt heute ein mit Mayonnaise als Grundlage oder doch lieber Butter. Ist da eigentlich Margarine drauf? Alter, krieg ich Kotzen.
Es gibt es. Es gibt durchaus Bäckereistuben, in denen es 2 getrennte Schlangen dafür gibt.
Wo? Da muss ich hinziehen.
Ich glaube, das ist gar nicht so selten. Ich glaube sogar beim Hansebäcker am Erdkampfsweg zum Beispiel, ehrlich gesagt.
Nee, doch. Junge, meinst du?
Ja. Und ich glaube auch im Kaufland auch. Da stellst du dich auch entweder bei diesen geschmierten Sachen an und dann machen die dir da noch deinen Kaffee und dein Ei und das dauert alles länger. Das ist so der Frühstücksbereich und das andere ist so die Schnelldingsgeschichte. Wobei ich jetzt auch nicht finde, dass Kuchen so krass lange per se dauert. Vielleicht auf dem Markt, wo denn die Omis sind. Denn du bist da auf dem Markt.
Früher in der kleinen Konditorei auch dasselbe Problem, dass man da am Sonntag immer viel länger anstehen
muss. Und es gibt auch diejenigen, die richtig fit sind, die das checken und so Schlangenmanagement machen. Es gibt im Naturbad Kiewitzmoor so einen richtig coolen Typ in der Pommesperle. Der hat das einfach drauf, dass sobald sich jemand Chicken Nuggets bestellt, schreit dann die Schlange noch jemand. Weil er dann die in dieselbe Fritteuse haut und damit spart er richtig Zeit und das ist einfach klug. Und so kannst du auch irgendwie ansonsten...
Als ich das letzte Mal im besagten Bad Pommes bestellt habe, hat es eine Dreiviertelstunde gedauert. Eine Dreiviertelstunde, ist nicht übertrieben. 45 Minuten, ich war nicht selber in der Schlange. Es wurde, also 2 sind gegangen, 2 sind...
Ich weiß aber, woran das liegt. Aber das geht jetzt zu sehr in die Details des Kiwi. Die sind richtig cool und das ist einfach so. Das gehört dazu. Aber der hat eine Awareness für solche Sachen.
Ja, aber die bringt ja nichts, wenn man für eine Dreiviertelstunde auf seine scheiß Pommes warten muss. Wer kann denn auch damit rechnen, dass, wenn es voll ist, im Sommer viele Pommes benötigt
werden? Die können nicht mit ihrer Fritteuse mehr. Und das bringt auch nichts für sie und sie können nicht mehr eine größere machen, weil die so selten diese High-Tage haben und die meisten anderen Tage ist viel weniger los. Und die können nicht für die paar Tage plötzlich eine Industrieküche kaufen, das sprengt deren Budget.
Dann sollen die einmal, wie heißt das?
Verständnis fürs Ski, für die Pommesperle.
Nee, nicht Verständnis. Die sollen, wie heißt das im Internet, um Geld betteln.
Crowdfunding
soll
ja,
die mal machen.
Ja, machen die. Die haben einen Verein gegründet und alles. Kannst du dem Kiwi-Bad kannst du nichts vorwerfen.
Doch, dass sie ihre Pommes schneller machen sollen. Nee, weil das führt nämlich dazu, dass ich keine mehr da kaufe.
Ja, es geht nicht.
Dann
du kannst es nur machen an Tagen, wo da nicht krass viel los ist. Egal. Da haben die nämlich die ganzen geilen Soßen. Sweet Chili, Curry Ketchup, Mayo, steht da einfach alles in Tuben vor. Und da vorne machst du dasselbe. Das spart nämlich auch Zeit. Mhm. Kannst so viel nehmen, wie du willst. Der Typ ist der sweeteste, coolste, netteste Typ on Earth. Es gibt auf jeden Fall Schlangen-Awareness. Und Leute auch bei Bäckereien, die das besser machen und die das besser hinkriegen, dass die Abläufe schneller gehen und so. Man kann selber auch was dafür tun. Man kann das Geld schneller parat haben oder die Karte. Man kann sich vorher entscheiden, nicht so wie ich. Dann,
boah, schrecklich. Schrecklich. Aber ja. Schlangenmanagement bringt auch nichts, wenn die Schlangen bis nach draußen
und
reichen.
Es gibt häufig zwei Schlangen. Ja, wenn die Nachfrage zu groß ist und du zu geil bist, ist halt schwierig auch irgendwie. Ist ja auch gut für den Laden. Also, das reguliert sich denn von selber. Ja. Du gehst nicht mehr zur Pommesperle, nächstes Mal steht dann einer weniger drin, dann kriegen sie nicht mehr eine Dreiviertelstunde, sondern nach 40 Minuten. Und
also, wir brauchen für eine Person 5 Minuten, heißt genau. Das gerade sagen. Okay.
Der hat 4 Portionen immer pro Fritteusenladung. Und die Fritteuse dauert halt so 3 Minuten. Und wenn dann einer da steht und 12 Portionen bestellt, dann sind halt alle anderen gelackmeiert. Und dann stehst du dann nämlich und willst nur eine Cola. Wow. Und das kriegen die hin, weil die nämlich auch ein zweites Fenster haben, wo du dich für Zuckerwatte, bunte Tüten und Cola anstellen kannst.
Ja, Eis. Da sollen sich mal wieder alle Bäckereistuben
beispielsweise. Und dann hau da die Fritteuse rein, das ist nämlich auch richtig geil in den Abläufen. Hau die Fritteuse rein, geht rüber, macht 2 Kaliber und eine Cola, wurmst wieder zurück, Pommes, zack. Der ist die ganze Zeit am Machen und hat dabei aber eine Gelassenheit und eine Smoothness. Du hast wahrscheinlich, per Dreiviertelstunde ist schon krass. Aber es ist nicht, kommt vor. So ist das beim Kiwi-Bad. Also, ja, das Problem ist da, unterschiedliche Leute gehen damit unterschiedlich gut um, auf beiden Seiten der Theke. Es ist aber kein strukturelles, grundsätzliches Problem.
Aber es hat mir schon wahrscheinlich Jahre meines Lebens gekostet, wenn man das, also nur der Kuchenhunger der Deutschen. Ich glaube, ich auch so ein Ding. Ich glaube, Kuchen wird nur in Deutschland so gegessen.
Du darfst Kaffee. Deine Brötchen nicht auf dem Markt kaufen. Der Markt ist zum Schlendern. Du gehst da hin und du verbringst da 2 Stunden. Du triffst Leute und klönst ein bisschen. Du isst noch eine Wurst. Du stellst dich nochmal an der Schlange zum Kuchen. Und das ist ein entschleunigtes Einkaufen. Wenn du Bam Bam willst, dann musst du da zum Penny an die Selbstbedienungsdings gehen. Oder in eine Bäckerei, wo nicht so viel los ist. Das ist vielleicht auch ein Fehler bei dir. Du bist so gierig auf deine super speziellen Brötchen.
Ich will halt, dass gar nicht viel geiler, dass es mir lecker schmeckt.
Sind das diese großen, weichen, mit bisschen Mehl bestäubt?
Ja.
Die gibt's auch woanders.
Nee, nicht in der Größe und nicht in dem Weichheitsgrad.
Kaffee Pari. Wir sind echt zu krass im lokalen Bäckerei.
Da bin ich ja sonntags immer. So, egal. Also, pass auf. Das ist ja nur der Bodensatz des Hasses. Jetzt geht's eine Stufe höher. Und zwar hasse ich es. Ich hasse es. Und es wird jedes Jahr schlimmer, wenn Leute O-zapft ist, sagen. Boah, oder schreiben. Irgendwelche, immer diese Bilder vom Oktoberfest oder von Oktoberfest-ähnlichen Situationen und dann schreit da O-zapft ist drunter. Ich weiß, dass es auch Leute machen, die ich sehr, sehr, sehr lieb habe. Aber diese eine Charaktereigenschaft hasse ich.
Aber wer sagt es denn?
Alle.
Jeder Mensch. In den Medien steht es.
Jeder Mensch.
Aber wann? Außer auf dem Oktoberfest. Wenn man ein Bier aufmacht oder was?
Zum Beispiel?
Dann sagen sie, O-zapft dies.
Kommt vor, aber insbesondere natürlich zur Oktoberfestzeit, wo ja auch außerhalb von Bayern Oktoberfeste gefeiert werden in irgendwelchen Etablissements und dann Leute da hingehen und dann haben sie Maß Bier in der Hand und fotografieren sich damit und dann schreibt der Ozaft, alle schreiben das da drunter. Das macht mich ganz wahnsinnig.
Ich habe mich neulich lange mit einer Kollegin aus Bayern unterhalten, über das Oktoberfest unter anderem. Weil mein Eindruck war immer so ein bisschen, in München sind die doch wahrscheinlich alle genervt davon, dass die ganzen Horden da hinkommen. Und da wie lang geht das? 1 Monat?
Ja, keine Ahnung.
3 Wochen, keine Ahnung, da alles voll reiern. Und die hat gesagt, nein, das ist alles, das stimmt gar nicht. Das ist echt toll und schön. Und es ist auch nicht so überrannt, wie alle denken. Man muss halt zu den richtigen Zeiten hingehen und in die richtigen Zelte gehen und so. Und dann ist es einfach total toll. Und dann hat sie mir das so ein bisschen erzählt und ein bisschen konnte ich mich dafür, also ein bisschen hat es meine Perspektive darauf verändert und ein bisschen dachte ich, aber auch, nee. Dann stellen die sich ewig an, dann sind die schon, vorher haben sie schon ganz viel Bier getrunken, dann sitzen die da um 12 und dann müssen sie erstmal ganz lange warten. Und die Berichterstattung drumherum, da gebe ich dir aber recht, da können die eigentlich einfach immer nur alles aus dem letzten Jahr.
Aus dem letzten Jahr, ja.
Das ist immer das Jahr. Dann gibt es immer wieder die gleiche. Da gibt es den Bericht über den Meister, der am schnellsten zapft. Und dann gibt es Interviews über sexuelle Übergriffe. Und warum arbeitest du eigentlich trotzdem da? Und das ist mein Leben. Und ich finde es trotzdem toll. Und man muss nur wissen, wie man umgeht. Und jetzt gab es die Upskirting-Leute. Und
15 € für ein Maß.
Und wie teuer ist es? Und es ist wirklich...
Wie viele Schläge braucht der Oberbürgermeister zum Anstellen?
Ja, es ist so wie Berichterstattung über die Royals oder so. Ja. Wiederkehrende... Ja, ich kann das kann ich schon verstehen, den Hass. Das entlädt sich jetzt nicht so sehr beim Softies.
Ah, oh, schrecklich.
Aber das begegnet mir auch nicht so oft wie dir. Das, ich habe noch nicht jemanden gehört, der ein Bier aufgemacht hat und das gesagt hat.
Ah, das glaube ich dir nicht.
Noch nie?
Nee, das glaube ich dir nicht. Zum Beispiel einer, der gestern hätte kommen sollen, aber krank war, hat das bestimmt schon 38 Mal in deiner Gegenwart gesagt, aber 100%. Nee. Der kann nicht anders, der kommt aus
Bayern. Dem hätte ich sofort den Krug über den Kopf gezimmert. Das wüsste ich, wenn der im Koma läge.
Und dann hättest du noch schnell ein paar Upskirting-Fotos von ihm gemacht. Okay, und bevor wir zum Highlight, Hass-Highlight kommen, das Hass-Highlight, alles über das Hass-Highlight, ich muss noch mal kurz runterkommen, sonst kriege ich einen Herzinfarkt.
Für eine Pause?
Ja, eine Pause.
Achso, dann mit meiner Positivgeschichte.
Nee, die möchte ich gerne danach.
Ganz am Ende.
Weil die kann ich dann wirklich gut gebrauchen.
Die beleuchteten Brüder machen eine Pause.
Jo.
Und ihr hört dabei zu.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala! Bevor du zum Hass Nummer 3 kommst, dem größten Hass des Abends, wollte ich nochmal aufs Oktoberfest zurück. Ich war ja noch nie dort und ich war auch noch nie bei einer Oktoberfest-Veranstaltung irgendwo. Ich war, glaube ich, auch noch nie im Hofbräuhaus drin, in Hamburg. Es gibt ja überall in jeder größeren Stadt so einen verlängerten Tentakel des bayerischen Brauchtums.
Schön.
Und was ich mich neulich gefragt habe, wenn man dann diese ganzen Fotos, die gibt ja auch immer diese ganzen Bilderstrecken, die Bayern-München-Spieler oder die Trainer auf dem Oktoberfest über die Jahre und bla 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 bla, und stehen die dann alle mit ihrer Maß. Und ich denke jedes Mal, das ist doch, warum zur Hölle gibt es diese Getränkegröße?
1 Liter Bier.
Wir kennen das von den Faxedosen. Ja. Es ist skurril, aber nicht gut. Die Kohlensäure ist zu schnell raus. Es ist super schwer anzuheben, unpraktisch groß. Und die letzte Hälfte schmeckt einfach nicht.
Und die Leute sind halt alle dann super doll besoffen.
Ja, und das ist auch so, du kannst doch eigentlich nur 2 von den Dingern trinken. Anstatt, dass du dir einfach...
Was immerhin ein Sixpack wäre,
mit 0,33
Flaschen.
Ja, auch das ist schon eine ganze Menge. Und also ich würde mir nie eine dritte davon bestellen und ich würde mir überhaupt keine bestellen, weil ich das eklig finde. Ich verstehe nicht, warum die nicht einfach 1/2 Liter, das ist auch schon mir eigentlich zu viel. Klar, müssen die dann noch häufiger da durchrennen und nachschenken und so, aber irgendwie...
Können dann vielleicht auch die doppelte Menge ausliefern.
Ich check das nicht. Ich glaube auch nicht, dass dadurch weniger mehr getrunken wird, wirklich, oder?
Keine Ahnung.
Vielleicht,
aber es ist doch bestimmt Tradition.
Du kannst ja bestimmt auch ein kleines da bestellen, oder?
Auf den ganzen Fotostrecken sieht man eigentlich niemanden mit einem kleinen Bier in der Hand. Aber jetzt habe ich mir die auch wirklich schon sehr lange nicht mehr angeguckt.
Ich verstehe diese Getränkegröße nicht. Das ist in jeder Hinsicht. Ist
bestimmt doof. Historisch gewachsen irgendwie.
Ja, es ist gewachsen, genau.
Ja.
Von 0,2 auf 1 Liter.
Auf 1 Liter.
Im Laufe der Jahrzehnte.
Habe ich letztes Jahr eigentlich einen echt guten Podcast zugehört, wo eigentlich so die Geschichte des Oktoberfests von einem Journalisten, der während der Oktoberfestzeit als Rikscha-Fahrer arbeitet und die Leute auf dem Rikscha besoffen irgendwo hinfährt und sie hinfahren wollen, wo er einerseits halt so wirklich die Historie so ein bisschen nacherzählt hat und das ist ja halt ja richtig, ich sag mal, mafiöse Züge, was so die Bierbrauereien angeht, weil es gibt ja nur bestimmte Brauereien, die überhaupt auf dem Oktoberfest ausschenken dürfen. Da dürft ihr jetzt nicht einfach irgendeine random Brauerei sagen, so hier wollen wir aber mal unser Bier haben, das geht nicht. Das ist auch, glaube ich, richtig vertraglich so festgezurrt, dass man das jetzt auch nicht höchstbietend verkaufen kann oder so. Und die andere Hälfte waren halt wahre Geschichten von Rikscha-Fahrten, die er da so erlebt hat mit den Leuten, die er dann halt auch mit aufgenommen hat. Das ist schon ein ganz guter Podcast. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie er hieß, aber Oktoberfest-Podcast findet man schon.
Was richtig gut wäre, als Alternative, auch um dieses mit dem, du musst da mit diesen Krügen durch und so, und wenn du halt sagst, 1/2 Liter ist zu klein, dann muss man noch häufiger laufen, dass sie so Pitcher oder noch größere Gefäße einfach auf die Tische stellen.
Mhm.
Und dann kannst du dir da einfach, oder so große, die von, es gibt auch diese Säulen, die von unten befüllt werden, und dann kannst du dir da abzapfen oder so.
Ja.
Einfach sagst, du zapfst dir ab und es wird halt gemessen, wie viel nachlegen, am Ende bezahlt der Tisch zusammen. Als wir in vor längerer Zeit mal in Straßburg waren, glaube ich. Da gab es so ein geiles Bierlokal mit so Säulen. Die hatten so 3 Liter so große Säulen vom Tisch mit einem eigenen Zapfhahn. Hatte jeder Tisch so ein
sah das aus wie
so eine Säule.
Wie dieses Hotel in Berlin, wo der Tank kaputt gesprungen ist.
Viel kleiner.
Also, und genau. ohne Fische drin,
sondern mit
Bier. 3 Liter.
Okay. Und dann kommen die und mit so einem Schlauch und zapfen das von unten rein, dass die Kohlensäure auch drin bleibt. Und du kannst dann einfach sagen, ich hätte gerne noch so eine Säule. Und das ist toll. Und dann zahlt, das ist auch viel gemeinschaftlicher, das ist ähnlich wie mit dem Kölsch. Ja. Das ist blöd mit den ganzen Gläsern, aber das ist viel, alles ist, alle, jede Bierkultur ist besser als die des Oktoberfests.
Ja. Wie viel hast du gestern getrunken? 3 Säulen.
3 Säulen. Noch 1 Säulchen könnte ich noch.
Eine Wegsäule bitte noch.
Ja, also das muss man nochmal festhalten. Wir haben ins ganze Ausland haben wir die schlechteste aller Bierkulturen exportiert. Wobei ich das immer mit dem Biergarten, das ist ja ganz schön, das ist draußen unter dicken Eichen oder Buchen und hast ein bisschen was zu essen und trinken. Das ist alles okay, aber wie sie das Bier servieren und trinken, jetzt habe ich der erste Hass auf mich übergesprungen.
Ja,
jetzt bist du noch nicht mehr am Peak angekommen.
Der Peak Hass, nicht das Peak Hass, sondern der Peak Hass, der kommt jetzt. Und zwar, ich nenne diese Geschichte O2.
Can do.
O2 can't. Really, 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 they don't can. Alter. Es ist ja so, unsere Nachbarn ziehen bald aus. Und bisher haben wir uns mit unseren Nachbarn deren Internet geteilt. Und ziehen die aus. Und dann brauchen wir jetzt unser eigenes Internet. Und da dachte ich mir, naja, ich bin jetzt schon seit wirklich sehr vielen Jahren treuer O2-Kunde, was primär aus Gründen der Faulheit ist. Ich habe mich da einmal vor 4 Jahren mit beschäftigt und seitdem läuft das so, aber mache da immer so alles mit und stelle keine Ansprüche und zahle, glaube ich, auch viel zu viel Geld für meinen Vertrag. Ist mir recht, ist okay. Muss ich, wenn ich mich damit nicht beschäftigen muss, zahle ich das Geld gerne mehr. Und dann dachte ich mir aber, wenn ich es da anrufe, beziehungsweise ich wollte es erst online machen, und dann kriege ich vielleicht ein geiles Angebot wegen Bestandskunde und so weiter oder Anschlussgebühr fällt weg oder sonst irgendwas. Und dann war es nämlich so, dass ich das im Internet versucht habe über mein O2, was schon, das lag jetzt an mir, dass ich meine Zugangsdaten nicht mehr hatte, hat es alles gedauert, aber dann ging das. Und dann stand ich davor und war mir jetzt nicht sicher, brauche ich denn jetzt einen neuen Vertrag, weil der Vertrag vorher, der jetzt quasi aktuell noch mit den Nachbarn läuft, ist auch von O2 und das ist ja dieselbe Adresse. Es ist ja nicht mal es ist ja einfach nur eine Adresse.
Ja.
Wir wohnen ja quasi in einem Haus. Und dann war ich mir nicht sicher, ist es eine Vertragsverlängerung oder ist es ein Neuvertrag? Und diese Information wollte ich eigentlich nur haben. Und da habe ich da angerufen, was ja ganz untypisch für mich ist. Ne?
Ja.
Ich hasse es ja ohnehin. Und es hat sich alles so bestätigt, meine Abneigung dagegen. Und dann wurde ich also erstmal dauert es super lange, bis man dann wirklich mit einem Menschen spricht. Weil bevor man da mit einem Menschen spricht, spricht man mit Aura. Aura, die KI-Assistentin von O2. Und in den ganzen Warteschleifen hört man dann auch immer so O2-Werbung von wegen unser preisgekrönter Service. Bla 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 bla, bitte bewerten Sie uns im Internet, damit wir weiter unsere gute Qualität anbieten können. Und dann kommt Aura und dann heißt es immer erstmal, rufen Sie an wegen eines Mobilfunkvertrages? Nein. Okay. Möchten Sie was über die neuesten Internetangebote hören? Nein. Okay. Wenn Sie mit einem Mitarbeiter verbunden werden möchten, dann bleiben Sie bitte dran. Übrigens, wenn Sie jetzt bis zu dem und dem Datum das und das abschließen, gibt es die und die Prozente. Möchten Sie darüber mehr erfahren? Nein. Okay, ich verbinde Sie gleich. Und währenddessen kommt die ganze Zeit eine Kackmusik, die Standard ist, und die ganze Zeit diese blöden Werbeansagen will ich alle nicht hören. Ist aber okay, kann ich irgendwie noch mitleben. Dann wurde ich mit einem Mann verbunden. Und jetzt, ich kann dir sagen, ich habe innerhalb von einer Woche, glaube ich, 5 Mal da anrufen müssen aus verschiedensten Gründen und ich habe ein einziges Mal eine Person am Apparat gehabt, die eine deutsche Muttersprachlerin war, was jetzt nicht per se schlimm ist, aber es gab durchaus Sprachbarrieren, die diese Gespräche ungefähr auf die doppelte Länge angezogen haben, weil einfach wesentlich Informationen meinerseits nicht verstanden wurden. so dass ich das wirklich, 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 weil gerade wenn das so um Identifizierung geht und man muss dann irgendwelche Nummern sagen oder man muss seine Adresse sagen oder seine Postleitzahl und dann, ja, also das war zusätzlich problematisch. So, und dann hat er mir online eigentlich alles genau das gemacht, was ich selber auch hätte machen können. Er hat mir nicht einfach nur meine Frage beantwortet, er hat gesagt, ich mach das für Sie, gar kein Problem. Und dann habe ich das halt auch machen lassen. Am Ende hat er mich noch irgendwie zugequatscht, dass er jetzt auch noch meinen Mobilfunkvertrag verlängern möchte. Er hat gesagt, möchte ich eigentlich gar nicht, alles läuft doch gut, wie es ist. Ja, aber Ihr Vertrag läuft in einem Monat aus. Und dann ist es irgendwie schlecht. Da habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das auch noch. Und dann habe ich mir das noch irgendwie so reinquatschen lassen. Aber dann war das irgendwie vorbei. Und dann hatte ich mich nämlich dafür entschieden, mein neues Internet soll nicht DSL gebunden sein, sondern kabelgebunden, weil das funktioniert dann über die Telefonsteckdose, die neben den der Fernsehanschlusssteckdose ist. Ne? Da sind immer zwei Löcher drin. Löcher. Und das eine davon ist wohl, dann kann man darüber Internet haben. Und er hat das vorher gecheckt, ob das bei uns geht. Habe ich vorher digital auch schon gecheckt, online auf der Seite.
Ah, dann kannst du den Fernseher im Kabel verbinden und hast viel stabileres und heftigeres
Streaming. Nö, das für, da hätte ich mehr Geld für bezahlen müssen, dass ich dann die ganzen Sender in HD haben kann. Das hat mich nicht interessiert, aber ich dachte mir, das ist irgendwie einfach, weil wir haben, dann wollen, brauchen wir sowieso ganz im obersten Raum am allermeisten das Internet und dann kann ich das da am besten anschließen. Das war so mein Gedanke. So, und dann hieß es auch noch, okay, dafür muss nämlich kein Techniker kommen, sondern das funktioniert einfach zu einem bestimmten Datum, wo sie das freischalten. Das war der 16. September, wo das passieren sollte. Habe ich sogar morgens noch eine Benachrichtigung bekommen, heute wird Ihr Anschluss freigeschaltet, bitte lassen Sie den Router angeschlossen und an und dann ist das alles gut. Was ich jetzt gar nicht erzählt habe, ich musste vorher noch dreimal da anrufen, um meine MAC-Adresse anzugeben von dem Router, was auch sich als sehr kompliziert herausgestellt hat. Ich war schon maximal genervt, aber habe ich mich gefreut, jetzt habe ich alles geschafft. So, und dann bin ich am 16. da zu Hause und denke, der blinkt ja immer noch. Er soll nicht blinken, er soll leuchten. Und dann blinkte er. Und dann habe ich da wieder angerufen. Dann habe ich nach wieder 20 Minuten, die ich da in meiner Lebenszeit investiert habe, um erstmal an Aura vorbeizukommen, mit einer Frau gesprochen, die sehr kompetent wirkte und meinte, ja, manchmal dauert das ein bisschen, wir sind hier irgendwie aufs Vodafone-Netz angewiesen und das spätestens morgen früh, wenn sie aufstehen, da läuft es dann. Bin ich gleich am nächsten Morgen vor der Arbeit gucken gegangen, lief natürlich nicht. Bin dann zur Arbeit gegangen, habe währenddessen, ich bei der Arbeit war, eine Nachricht gekriegt, okay, jetzt ist alles freigeschaltet, es läuft, viel Spaß im Internet. Und dann bin ich nach Hause gekommen und lief nicht, immer noch nicht, habe ich da wieder angerufen. Und ich habe dann angefangen, in der Warteschleife eine Geschichte zu schreiben. Und ich möchte sie einmal vorlesen. O2-KI-Hilfe Aura, 4,5 Minuten, bis ich verbunden werde mit einem Menschen. Mensch braucht 30 Sekunden, um einen 4-stelligen PIN korrekt zu verstehen und einzugeben. Ich erkläre das Problem. Er versteht sehr langsam und schickt mich dann wieder in eine Warteschlange, weil er mit Kollege sprechen muss. 7 Minuten 30. Leben. Ist das das Leben? Von KI-Spracherkennung mit spacigen Namen für dumm verkauft werden? Mit nerviger Musik malträtiert? Und das Ganze ja nicht zum ersten Mal. Das ist ja bereits das 4. Mal in der jüngeren Vergangenheit. Wo ist der Sinn des Daseins? It's purgatory. Die Vorhölle als Vorgeschmack auf das endlose Nichts. Man sehnt es sich fast herbei. Die Gedanken werden leer. Der Mann 4 Minuten später zurück. Er will die Seriennummer. Ich werde später zurückgerufen. Jetzt will er, wie jeder vor ihm auch schon, 10 Sterne haben. Ob ich weitere Verträge noch abschließen wolle, wie jeder vor ihm auch schon. Ich lehne dankend ab. Über 14,5 Minuten Fegefeuer. Welches Bedürfnis hat... Ach nee, das ist ein anderer Text. 14,5 Minuten Fegefeuer. Und es läuft immer noch nicht. Letzten Donnerstag sollte ein Techniker vorbeikommen. Ich habe da angerufen. Die meinen, ja, wir müssen jemanden vorbeischicken. Und meine ich, okay, wann geht das? Ja, dann und dann. Und dann meinte sie, 15 bis 18 Uhr. Meine ich, oh, das könnte knapp werden, aber ich versuche es irgendwie möglich zu machen. Aufgelegt. Direkt 10 Sekunden später eine Mail. Ihr Termin ist nächsten Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Also nochmal eine Stunde früher. Habe ich geschafft. Habe extra wirklich super viel umgeplant bei der Arbeit. Bin richtig schnell nach Hause gerast. Zwischen 14 und 17 Uhr sollten die kommen. Um 16.22 Uhr Anruf. Ja, der Techniker hat sich gerade gemeldet. Der hat da gerade einen Fall. Der ist langwierig. Er schafft das heute nicht mehr. wann können wir denn das nächste Mal kommen? Was soll ich denn hier machen? Also ich habe noch Internet durch die Nachbarn, das wissen die aber natürlich nicht. Ja. Und ich habe das denen auch nicht erzählt. Ich habe gesagt, ich bin hier die ganze Zeit ohne Internet, die sollen sich mal was ausdenken. Ich wurde richtig kiewig, obwohl die natürlich selber nichts dafür konnte. Und es wurde und wurde einfach nicht besser. Und jetzt sollen die morgen kommen.
To be continued.
To be continued.
Kein Happy End, aber eine schöne Geschichte hast du geschrieben.
Danke.
Also, Warteschleifen-Horror ist mir sehr vertraut. Ich habe ja aus dem Urlaub kurz erzählt mit dem ADAC und so, weil die ja super cool waren. ADAC ist einfach die, ich weiß nicht, wie die das machen. Ich habe auch jetzt wieder nachgereicht, Hotelrechnungen ist innerhalb von einem Tag bezahlt worden. Aber dieses Ganze bei der Werkstatt und beim ADAC und immer in der Telefon und dann die Ansagen und dann verdrückst du dich und dann, ja, das kenne ich gut. Das ist,
ich weiß nicht, was das soll. Wie kann das vor allem im Jahr 2024 noch sein? Und dann sagen dir die ganze Zeit, das geht alles online. Wenn wir die MAC-Adresse haben, dann können wir das von hier aus machen. Und dann wurde das weitergeleitet an die Stelle und an die Stelle. Und dann haben die sich gemeldet. Was auch noch zwischendrin war, dass ich innerhalb von 2 Tagen 5-mal angerufen wurde über eine Nummer aus München. Die sitzen wohl in München. Und immer, wenn ich rangegangen bin, haben die sofort wieder aufgelegt. Bin jedes Mal rangegangen und das dauerte 1 Sekunde. Und erst beim 7. Mal war dann die Frau dran, die irgendwie den Technikertermin abmachen wollte.
Aber ich habe manchmal auch echt tolle Erfahrungen gemacht. Gerade jetzt hier in Hamburg mit der Verwaltung bezüglich.
Ja, da habe ich mich ja auch schon sehr positiv drüber geäußert.
Da habe ich so häufig einfach richtig gute Leute dran, die mir richtig gut weiterhelfen können. Und ich hatte ja jetzt gerade das mit der Abmeldung von der Berufsversicherung. Auch das ist es einfach, es gibt beides. Es gibt die Hölle. Und es gibt manchmal, ich weiß nicht, ob ich inzwischen so bin, dass ich durch diese ganzen schlimmen Erfahrungen über jede positive Erfahrung einfach völlig begeistert bin, übertrieben begeistert.
Aber wenn du die ganze Zeit beim 5-mal in der Warteschleife hörst, wie toll doch der Service ist, obwohl das einfach das allerletzte ist.
Ein Hohn ist das.
Also das ist wirklich, ich wette darauf, die sagen morgen, das geht hier gar nicht an der Adresse.
Also die Bewertung kriegen sie auf jeden Fall.
Ja, keine 10 Sterne und dann immer so übermäßig freundlich. Und ich würde mich jetzt noch sehr freuen, wenn sie mir am Ende nochmal 10 Sterne geben würden, wenn sie denn mit mir zufrieden waren. Und kann ich denn noch irgendwas für sie tun? Wie ist es denn bei ihren anderen Verträgen? Da konnte ich jetzt ja immer sagen, ich habe gerade erst verlängert, Dankeschön. Oh, dann ist ja alles gut.
Als ich in den USA das erste Mal in so einem Uber saß, dachte ich so, voll cool, die bieten mir hier Wasser an und das fragen mich. Und als dann in jedem Uber exakt dasselbe Gespräch war, mir völlig klar war, die machen das nur für ihre Bewertung. Ja.
Ja. Also ja, ich habe auch, nach dem ersten Mal habe ich noch bewertet, höflich. Und alle anderen Mal habe ich nicht bewertet, weil es nicht nett gewesen wäre. Und wenn du
machst es andersrum als die anderen. Die meisten Leute bewerten nur, wenn sie was Schlechtes sagen. Ich habe gesehen online, dass unsere Hausarztpraxis hier ein paar schlechte Bewertungen hat, die immer wieder
wegen Sprechstundenhilfe.
Ja. Genau, und die aber nicht mehr, ist ja nicht mehr, die ist ja ausgetauscht worden.
Ach so.
Und dann habe ich eine 5-Sterne-Bewertung, weil ich so glücklich bin mit dieser Praxis und ich mag die und alles ist toll und habe da auch einen netten Text zu geschrieben. Und dann war ich neulich da für Hautscreening. Und hinterher kam ich zum Gespräch und dann war wieder ein total nettes Gespräch und dann wollte ich sagen, und ich wollte mich nochmal ganz herzlich für die Google-Bewertung danken und das war kurz so ein Moment, wo ich irgendwie dachte so, das hat sich so irgendwie überwacht gefühlt, also die kriegen gleich eine Benachrichtigung und alles, was ich im Internet eingeben will, wird sofort dann hat sich total gefreut, war auch total nett, aber ein bisschen creepy war es auch.
George Orwell, lässt grüßen. Das wie, als wir bei der Uni, sollen wir immer am Ende des Semesters online anonym Kommentare oder Bewertungen der Seminare und der jeweiligen Dozierenden schreiben. Und einmal war es tatsächlich so, dass im Folgesemester wir nochmal dieselbe Person hatten und dann wurde in der Einstiegsveranstaltung ein sehr kritischer Kommentar des vergangenen Semesters per Beamer an die Wand geworfen und darüber gesprochen. Und ich auch dachte, ich habe noch nie einen Text geschrieben, sondern maximal mit den Sternebewertungen da sozusagen gearbeitet. Aber das fand ich schon außerordentlich unangenehm und es wurde auch recht deutlich gemacht, dass klar ist, also dass die Person wohl wusste, von wem die kam.
Ja.
Das ist irgendwie ungeil.
Ungeil.
Ja, also ich kann richtig gut jetzt Seelenstreichelei von dir gebrauchen mit einer
Heimeligen Geschichte,
gerne.
Es hat was mit einem Hausbrand zu tun.
Oh, das sind doch die allerschönsten Geschichten.
Ich habe auf eBay diversen Ramsch reingestellt bei Kleinanzeigen.
Kann ich was davon haben? Brauche ich davon was?
Du kannst gerne gleich mal gucken.
Freundschaftspreis.
Oh, ja, Freundschaftspreis geschenkt. Und unter anderem gab es irgendwie so alte Kuscheltiere, die die Kinder nicht mehr haben wollen. Die habe ich in so eine Kiste zu verschenken oder für einen Flohmarkt oder was auch immer. Die Kinder das mal. Und da war aber dann, habe ich gesehen, war ein so ein Steiftier dabei. Und ich dachte, na, steif, weiß ich, ich habe ja schon mal mit denen korrespondiert, mit der Bären-Hitliste. Trendtiere. Und die sind ja manchmal, wenn die alt sind, sind die wertvoll. Es gibt SteifsammlerInnen. Und dann habe ich einfach geguckt, was ist der kleine Braunbär-Urs so wert.
Der kleine Braunbär-Urs.
Braunbär-Urs. Aha. Und der kleine Bär ging so weg für, er wurde nicht mehr produziert, kriegst du nur noch gebraucht und dann immer so mal so für 15, mal so für 20 Euro. Und da dachte ich, ja, für so ein kleines Stofftier 20 Euro ist auch cool. Habe ich irgendwie für 12 reingestellt, weil ich gehe dann immer im Preis ein bisschen drunter, damit das auch wirklich weggeht. Und dann war der da irgendwie einen Monat drin, hat keine Sau interessiert. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, so, ich würde gerne den Urs kaufen, kann ich den abholen, ich komme im Flieger dann und dann an und ich würde dann direkt kommen. Und
im Flieger? Ich komme extra für Urs angeflogen?
So nicht auf dem Rückweg. Und dann kam immer noch mehr Nachrichten, und ich nehme ihn auf jeden Fall, also und können Sie ihn bitte reservieren.
eBay oder Kleinanzeigen?
Kleinanzeigen. Kannst du ihn bitte reservieren und auf jeden Fall will ich Urs haben. Ich dachte schon, Mensch, was ist denn da, weil ich hatte keinen Kontext und so. Ich sagte, okay, habe ich nochmal geguckt, ist der auch wirklich okay, ist der irgendwie verstaubig oder kaputt oder so, war alles top. Und dann kam so eine mega nette Frau an und ich habe gesagt, was ist, wollte ich da so ein bisschen wissen. Und sie sagte, es ist einfach so toll. Uns ist vor einem Jahr das ganze Haus abgebrannt und meine Tochter hatte den und der ist verkohlt.
Und das war ihr Lieblings.
Und der wird nicht mehr produziert. Und ich suche den und ich habe den gefunden jetzt hier bei dir bei eBay und ich habe sofort geschrieben, als ich den gesehen habe. Und das war so schön, indem man, ich hatte so ein, man hätte eine eBay-Werbung mit so einer coolen Musik ja, drehen können. Stimmt. Und wie die Tochter da mit ihrem verkohlten Bärresten sitzt irgendwie. Und ich den in so einer Kiste irgendwie, keine mal so mit so einem Splitscreen, ne? Und ich finde den in so einer Kiste und weiß nicht und tue den erstmal woanders hin und dann finden die zusammen und am Ende gibt's ein Happy End. Und das war, ich habe einfach gedacht, so soll eBay sein. Genau wie manchmal Leute sagen, so soll YouTube sein. Wenn irgendwelche Leute einfach nur, ich habe noch nicht auf YouTube ein Video gefunden von dem Minigolf-Europameister, der einfach auf allen Bahnen Hole-in-One steht. Und er sieht so aus, wie man ihn sich vorstellt. Und da haben auch so ganz viele Leute rüber geschrieben, das ist YouTube-Content, wie ich ihn sehen will. Keine durchdesignten Creator und Influencer, sondern einfach Leute machen was und stellen das rein. Und so ist es auch bei eBay. Du findest irgendwo in einer alten Truhe einen Bären, den keiner mehr will und irgendwo sitzt ein kleines Mädchen, das vor Glück weint, weil es wieder den kleinen Braunbär-Urs hat.
Ich habe gerade über eine neue Betrugsmasche erfahren, die wohl bei eBay und Kleinanzeigen gerne genutzt wird aktuell, nämlich, dass Sachen, Moment, wie rum, die werden, also wenn du etwas selber verkaufst, und das dann per PayPal bezahlt wird. Oh Mann, scheiße, ist es doch andersrum. Also der Trick ist, dass die Leute, die betrügen, eine andere Adresse angeben, als bei ihnen in PayPal hinterlegt ist. Ja. Und dadurch kann man das Geld dann nicht mehr irgendwie zurückverlangen, weil man das nicht an die Adresse geschickt hat, wo man auch das passend zum
PayPal-Konto hingesendet hat. Das ist auch der Grund, warum die dann immer sagen, ich kaufe das für meine Nichte und die wohnt da und genau. Dann schicke es da, dass der Dreiecksbetrug.
Genau. Ja, genau. Das habe ich neulich gerade erst zum ersten Mal gehört. Finde ich perfide.
Ja.
Finde ich perfide. Ja, das war eine schöne Geschichte. Du hast sie jetzt ein bisschen größer gemacht, als sie war. Oder das war jetzt wie so ein kleiner Pflaster gegen meine arterielle Hassblutung.
Aber ich fand aber auch, du hast den Hass ein bisschen größer gemacht, als er war.
Du kannst doch jetzt nicht urteilen, wie doll mein Hass ist.
Du hast auch gerade geurteilt, wie heimelig meine
verdammte Kohlgeschichte ist. Ich habe das ja auf mich.
Für mich, habe ich auch gesagt. Dein Hass war für mich nicht so gut. Das mit dem Brötchen, okay, was war das zweite?
O-Zaft ist.
Oh, ja.
Damit habe ich dich angesteckt,
ein bisschen. Ja, da hast du mich ein bisschen angesteckt.
Aber es ging dir dabei weniger um den Begriff als um das Oktoberfest.
Ja, aber ich kann dir das schon auch verstehen, vor allem in dem Kontext, den du mir dann noch in der Pause erzählt hast. Also mir hat es das Herz erwärmt. Ich war so glücklich. Es hat mich richtig glücklich gemacht, diesem kleinen Mädchen diese Freude machen zu können. Und der Mutter ich mir vorstellen, auch. Dass der Waschbär Kino verbrennt.
Kino, wie das Kino? Kino?
Ja.
Kino wie das Kino.
Wenn der Waschbär Kino verbrennt, das würde mir das Herz reißen. Wenn ich dann auf eBay den Waschbär wiederfinden würde, ich würde mit dem Flugzeug losfliegen nach Bangladesch und den...
Wenn die von Bangladesch aus bei eBay inserieren, in Kleinanzeigen, in 20 Kilometer Umkreis. Ja, okay. Ja, gut, süß, schöne Geschichte. Kannst du mir mal ganz kurz, wenn wir jetzt hier schon von unterschiedlichen Wahrnehmungen und Gefühlen sprechen, ich habe einen Brief fotografiert, den meine Frau bekommen hat von ihrer Krankenkasse. Und ich möchte mal gucken, ob du oder hören, ob du die ähnlich interpretierst und wahrnimmst wie ich, nämlich irgendwie frech und übergriffig. Sehr geehrte, die Kosten im Gesundheitswesen steigen in immer kürzeren Abständen immer stärker an. Gleichzeitig fehlt der politische Wille, diese Entwicklung zu stoppen. Das im Koalitionsvertrag formulierte Bekenntnis zu einer stabilen und verlässlichen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung verkehrt sich ins Gegenteil. Die Beitragszahlenden müssen die Fehlentwicklung über insgesamt steigende Zusatzbeiträge ausgleichen. Auch wir können uns dem nicht entziehen, bla 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 bla. Dann am Ende noch, also irgendwelche Gesetze, die da zitiert werden, Paragraphen und am Ende. Uns ist es wichtig, sie über Ursachen aufzuklären und über politisch herbeigeführte Ungleichgewichte zu informieren. Im beigefügten Informationsblatt beantworten wir Ihnen deshalb wichtige Fragen zur Finanzsituation in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ist das nicht ein bisschen sehr sassy?
Sehr tendenziös.
Wirklich,
ja.
Oder?
Ja, ja.
Das erinnert mich an ein Wartezimmer von einer Praxis, in der ich mal saß. Das war noch so zur Corona-Zeit, also eher Ende, aber es war auf jeden Fall noch Corona ein großes Thema, wo ein riesengroßes Plakat stand, wo ganz viele Fakten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, über Karl Lauterbach standen und wie furchtbar der Typ ist. Wo ich auch dachte, warum macht man das denn in seiner Arztpraxis? Und warum macht man sowas giftig. Als Krankenkasse?
Die sind giftig.
BKK 24.
Ja, ich finde, da merkt man, dass da endlich mal jemand im Gesundheitsministerium sitzt, der so ein bisschen in der Comfortzone der Leute rumsägt,
in verstaubten Strukturen rumstochert. Also, weil der politische Wille fehlt. Also, warum?
Das ist eine
politische Äußerung einer gesetzlichen Krankenkasse.
Das ist sehr unprofessionell. Ich glaube, dass da der gute Karl auch sehr stinkig ist, als er das Schreiben selber zu Hause bekommt.
Weil es stinkt ja auf die Regierung, wo der politische Wille nicht vorhanden ist.
Die soll mal was machen.
Viel zu teuer
hier. Wer sitzt da eigentlich?
Über 3% Beitragssteigerung.
Und es ist auch noch unprofessionell, weil da solche Formulierungen drinstehen wie in immer kürzeren Abständen immer stärker steigen. Das ist nicht möglich. Das ist falsch grammatisch oder semantisch. Kannst nicht in immer kürzeren Abständen immer stärker steigen. Du kannst entweder nur in denselben Abschnitten immer stärker steigen oder in immer kürzeren Abständen genauso steigen.
Das kann sein, dass ich innerhalb von einer Woche um 1% steige und dann innerhalb von 3 Tagen 3% steige.
Dann sind das
kürzere Abstände und es ist mehr Steigerung.
Du hast recht. Ich nehme alles zurück. Also nicht alles, aber den letzten Teil. Man kann in immer kürzeren Abständen immer stärker steigen.
Ja.
Ich glaube, aber es ist nicht schon.
Ja, das steht auf einem anderen Blatt. Ich habe mir auch das Informationsschreiben jetzt nicht angeguckt. Ich habe das nur gelesen, so im Vorbei. Eigentlich interessiere ich mich jetzt nicht für die Post der Krankenkasse, die an meine Frau geschickt wird. Aber ich habe das nun so zufällig so mal überflogen. Die gehen ja direkt rein.
Ja.
Gehen ja direkt
rein.
Ich
glaube, es fehlt auch einfach der Wille bei der Krankenkasse, mal was an ihrem Ende zu machen, um mal ihren ganzen Overhead zu frisieren und die Gehälter des Vorstandes mal zu kürzen.
Ja, könnte sein.
Gezeichnet dein Karl.
Dein Karl. Fand ich komisch.
Ist wirklich komisch. Ist wirklich ungewöhnlich. Und man kriegt ja häufig so Schreiben, wo sie dann erklären, die Preissteigerung. Ja. Und das ist, ich kenne das relativ ausgewogen. Da ist dann so, wird dann so ein bisschen mit der allgemeinen
Lage. Ja, ich habe sowas auch noch nicht gesehen.
Aber das, da würde ich mal einen Stern geben.
Einen Stern für die BKK 24.
Ja.
Outgecalled. Bitte sponsert uns nicht. Und wenn, macht es doch mit Geld.
Ja.
Dann schneide ich das alles hier wieder raus. Kann man sich so Werbepartnerschaften erzwingen, indem man sagt, man redet sehr schlecht. Auch über O2. Also wenn O2 jetzt angenommen und sponsern wollte,
ja,
dann wäre ich bereit, den ganzen Part draus zu schneiden. So käuflich bin ich.
Ja. Aber da uns niemand bezahlt, sind wir weiterhin ehrlich.
Und sehr offen und
wenn wir durch die Decke gehen.
Ich wollte gerade sagen, sehr neutral, aber das sind wir nun gerade nicht.
Das ist umgekehrt einfach. Wir machen das nicht so, dass wir Werbung machen, sondern wir hören auf, schlecht zu reden über die, die uns bezahlen.
Und dann müssen wir aber jetzt über viele Sachen schlecht reden, in der Hoffnung, dass irgendeine...
Ja, wir müssen in die Vollen gehen.
Weißt du, was ich neulich rausgefunden habe? Du kennst doch sicherlich noch die Produkte der Firma Hütschler.
Ja.
Zum Beispiel, die haben so verschiedene Weingummi-Varianten, die haben so Apfelringe und sowas.
Ja.
So wie Trolli.
Ja.
Ich glaube, Trolli ist sogar von Hütschler. Ich glaube, Trolli-Apfelringe sind von der Firma Hütschler.
Ja.
Und die Firma Hütschler ist ein Familienunternehmen und wird von einem Menschen mit dem Nachnamen Hütschler seit sehr vielen Jahren, über 100 glaube ich, schon geleitet. Und jetzt, wo der jüngste Spross da an die, die Anteile geerbt hat und der neue CEO ist, hat er sie umbenannt. Ich vermute wegen der Nähe zu Hütschler, naheliegenderweise. Das heißt, sie nur noch Hütschis. Der hat vor 3-4 Jahren, irgendwie 2017, 18, 19, Hitchies. 16 oder so, hat er Hütschler in Hütschis umbenannt.
Ja.
Weil ich hatte neulich eine Packung davon zu Hause und dachte mir, hä, die hießen doch mal Hütschler. Ich habe mich 100 Mal darüber lustig gemacht, dass da Hütschler drinsteckt, wenn man nur das SCH wegnimmt. Jetzt heißen die aber nur noch Hütschis.
Hütschler, Hütschlis. Nachstein-Ding.
Nachstein-Ding.
Nachstein-Ding klingt irgendwie nicht richtig.
Und Nachstein-Ding und erst alle Produkte dann XXL-Packungen. Genau, und hier, wenn du da auf die Geschichte klickst.
Warum heißt Hitch das jetzt Hitchies?
Oh, 21 war es sogar erst.
Man wollte besser vermarkten.
Ja, international besser vermarkten.
Das in Deutschland kein Problem, ist das immer noch sehr beliebt. Aber im Ausland ist Hitchler nicht so angesagt.
Ja.
Mir wurde klar, dass das ist ein Interview mit dem Typen. Das ist unsere Produkte, die jeder kennt, aber keiner die Marke. Aber jetzt kommen die Hitchies. Philipp Hitchler Becker.
Ja.
Vierte Generation. Gab es da wohl Ärger mit dem alten Hitchler?
Meinst du, der sagt, es geht nicht, unsere Traditionen werden hier mit Füßen getreten? Vielleicht ist er auch schon tot oder dement.
Ja.
Ja.
Zu doll mit Füßen getreten wurde.
Zu viel Apfelringe gegessen.
Ich hätte noch was uns in Zukunft nicht mehr sponsern kann.
Okay.
Oder was uns sponsern muss, wenn wir aufhören sollen, darüber schlecht zu reden.
Ja.
Aber dann müssen wir alte Folgen so löschen. Und zwar, damit will ich dann auch vielleicht zum Schluss kommen. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge schon ist.
Ja, ist okay.
Freundebücher.
Ja. Ja.
Kenne ich von früher aus der Schule. Hat man mitbekommen, hat man eingetragen, irgendeinen doofen Spruch, was man später werden will. Ich habe schon mal darüber geredet. Du hast mich gefragt, dass ich immer durchgestrichen habe, wütend, was ich später werden will.
Ja.
Und früher habe ich noch gedacht, irgendwie ganz cool, ich hatte auch selber eins. Jetzt aus Elternsicht, es ist das Allerschlimmste. Ich weiß nicht, warum das noch immer gemacht wird. Es ist so, niemand hat Freude daran. Keiner findet es gut. Die Kinder, die es ausführen, sind genervt davon, weil sie keinen Bock darauf haben. Die Fragen da drin sind so uninspiriert und so langweilig. Was interessiert mich denn, was irgendwie Jasper aus der Klasse, den ich nie wieder in meinem Leben sehen werde, ob der jetzt gerade, wo der das ausfüllt, 1,15 Meter oder 1,19 Meter ist und ob seine scheiß Augenfarbe blau oder grün ist und ob er lieber Pizza oder Spaghetti ist. Es ist alles so inhaltsleer und so langweilig. Es gibt so ein paar, die versuchen, so kreativ zu sein. Die kosten dann 29 € und haben irgendwie coole individuelle Bögen und so. Aber auch die sind nicht richtig geil. Aber diese Standard-Freunde-Bücher. Und dann kriegt man die ganze Zeit mit. Jede Woche hat man so ein scheiß Buch in dem Fach, weil die ja 100 Seiten haben. Und jedes Kind hat aber nur 5 enge Freunde. Und dann muss jedes um die Ecke gedachte Kind die Dinger auch noch mit nach Hause bekommen, um die Seiten voll zu machen. Und dann liegen die Dinger, die türmen sich bei uns. Wir müssen sie ausfüllen, müssen uns die scheiß Zeit nehmen, wir müssen uns mit den Kindern hinsetzen und sagen, jetzt sag doch mal, was du besonders gut kannst und was du überhaupt nicht machst. Ach, du magst es nicht, geärgert zu werden. Das ist ja originell. Und was, du magst gerne spielen und toben? Hohoho. So, ich gebe mir schon immer richtig Mühe und schreibe da die lustigsten Sachen rein, um das irgendwie aufzuwerten. Aber es ist im Kern verrottet, die Kacke. Und dann hat man die Zeit nicht. Da muss man jedes Mal ein scheiß Foto da reinkleben. Jedes Mal müssen wir irgendwie ein Foto raussuchen, was nicht scheiße aussieht, was einigermaßen aktuell ist. Ausschneiden mit so einem alten, blöden Uhu-Prittstift-Kack da raufkleben, dann batsch das, dann kleben die Seiten zusammen. Dann soll das Kind noch was malen. Das Kind hat aber keinen Bock zu malen. Und am Ende vergessen wir es zurückzugeben. Und dann liegt es 3 Wochen bei uns irgendwo im Haufen. Und dann kommen die ganzen Nachrichten in den Eltern. Wer hat das Freundebuch von Finn? Wir suchen das schon die ganze Zeit. Und dann schreiben wir immer, bestimmt wir hier, wir haben sie immer alle, aber keine Ahnung, wo das ist.
Ja, das kannst du jetzt aber doch den Büchern nicht vorwerfen, dass ihr die irgendwo hinlegt.
Nee, aber du musst es immer auf dem Zettel haben. Ich hasse jedes Mal, wenn ich den Ranzen aufmache, das wieder ein neues drin, schlufe ich schon wieder. Dann sag ich, wir machen es jetzt gleich. Wir füllen es aus und tun es zurück in den Ranzen und dann gibst du es ab, dann ist die Scheiße wieder weg. Und du bist gezwungen, dich in diese Maschine mit reinzubegeben. Es ist ein Diktat für niemanden. Kein Kind hat Freude daran und guckt da rein. Ich glaube, wenn wir das machen würden, jetzt, in unserem Freundeskreis, da würde vielleicht was Cooles, Originelles bei rauskommen.
Bei meinem 30. lag bestimmt, eins raus.
Ja, so, genau. Da kannst du das dann machen und da sind dann ehrliche, von Herzen kommende. Aber was hat denn schon ein 6-jähriges Kind einem anderen 6-jähriges Kind zu erzählen, was irgendwie rührend ist? Und den holst du die in 20 Jahren raus und dann siehst du einfach 10 immer gleiche blonde, kurzhaarige Kinderzombies, die alle dasselbe machen und alle gleich sind.
Darf ich?
Ja.
Ich möchte gerne ein paar Dinge zumindest für mich persönlich nochmal zurechtrücken und deiner Darstellung ein kleines bisschen widersprechen. Also ich kenne jetzt natürlich nicht die Elternperspektive. Ich kenne nur die Perspektive als Kind. Du hast ja gerade selber schon gesagt, es gibt auch welche, die sind cooler als andere, also Bücher, die sind cooler als andere. Ich mochte diese Bücher als Kind mega gerne und ich habe mich über jedes einzelne gefreut und zwar, weil sich das für mich mal so angefühlt hat, als würde jemand mit mir ein Interview führen. Und auch heutzutage würde ich mich richtig doll immer noch darüber freuen, wenn jemand dann Interesse daran hätte, mit mir ein Interview zu führen. Yeah. Und sich einfach für mich interessiert. Das fand ich immer toll, habe ich immer sehr gern gemacht. Ich kann mich gar nicht erinnern, das mit meinen Eltern zusammen gemacht zu haben. Also mindestens mal ab dem Moment, wo ich selber schreiben konnte, habe ich das nicht mehr gemacht. Habe ich mir vielleicht noch Hilfe geholt wegen Foto. Aber ansonsten habe ich die immer selber ausgefüllt. Dann deswegen glaube ich auch, dass meine Eltern jetzt nicht so eine Erfahrung gemacht haben mit 1000 Büchern auf einmal. Und dann gab es damals in meiner Erinnerung auch gar nicht so viele. Ich habe das Gefühl, das war eher so eine Ausnahme. Und deswegen habe ich mich halt immer so doll gefreut. Und wenn es keine Freundesbücher gäbe, dann wüsste ich nicht auch heutzutage mit 38 noch, wie sehr ich mich darüber gefreut habe, dass Herr Gundlach bei mir reingeschrieben hat als Motto, lieber locker vom Hocker als hektisch über einen Ecktisch. Hat er da mit seiner kleinen, sauberen Schrift reingeschrieben. Habe ich richtig doll darüber gefreut. Fand ich gut.
Ja, okay. Fair enough. Aber das war auch später.
Ja.
Also ich glaube, je älter die Kinder werden, umso besser. Aber die kriegst du in der Kita mit. In der Kita.
Ja gut, da muss man dann natürlich den Kindern bei helfen. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass es im Kindergarten bei uns schon ein Thema gewesen wäre. Bei dir?
In der Kita hatte ich die nicht. Dann blätter ich da durch diese Seiten von den anderen Kindern und es ist wirklich, auf keiner Seite steht irgendwas. Aber
ich weiß nicht, so aus Kinderperspektive geht es jetzt um deinen Sohn, der gerade in die erste Klasse gekommen ist.
Ja, beide. Also die kriegen die beide seit Ewigkeiten.
Da finde ich das dann tatsächlich auch nicht, also jetzt aus der Perspektive des Kindes, wo relativ viele neue Kinder sind, die man noch nicht gut kennt und dann findet man das vielleicht interessant, dass andere Leute auch gern toben oder gerne lieber Pizza als Nudeln essen, weil dann fühle ich mich denen vielleicht verbunden und hat irgendwie eine Ebene, über die man da connecten kann.
Das wünsche ich dir, steht dann da immer noch.
Ja, und was
viel
wird da
Spaß,
so?
Viel Spaß, viele Freunde, viel Pizza.
Ja, viel toben. Ja. Okay. Krass, da bist du nochmal richtig emotional geworden. Hast ja irgendwie noch meine U2-Geschichte emotional übermannt.
Ja, tut mir leid.
Macht nichts, macht nichts.
Hass-Highlights. Hass stapelt sich auf Hass in dieser Folge.
Ja, das ist wirklich die Folge negative, um negative Energie rauszulassen.
Ich habe keinen anderen Hass mehr in meinem... Alles. Doch.
Doch, ich finde noch mehr Hass in meinen Handy.
Ich möchte jetzt mein Handy enthassen.
Schön, dann sind das...
Das ist gar nicht wirklich Hass, das ist eher, dass ich... Hier steht, Gehaltsvorstellungen sind ein sickes Mindgame.
Oh ja.
Ich verstehe das nicht, das ist doch wirklich, kann doch eigentlich nur eine Taktik eines Unternehmens sein, um Geld zu sparen.
Ja, natürlich.
Und das finde ich, finde das so pervers,
ja,
dass man die Frage gestellt bekommt in Vorstellungsgesprächen, wo man sich so einsortieren würde. Was glaubst du, bist du wert?
Ja.
Was glaubst du, wie ist? Und dann musst du das auch liefern.
Ja.
Und dann diesen Spot zu treffen, du bist die ganze Zeit, du willst genau das Maximum, was noch irgendwie akzeptabel ist, womit du nicht unangenehm auffällst, aber auf gar keinen Fall willst du zu wenig rausschlagen für dich. Das ist nur sadistischer, perverser das, ich finde, das geht nicht. Das kann man nicht mit Menschen machen.
Ja, ich glaube, da hätte der Kapitalismus andere Meinungen zu.
Ja, der Kapitalismus kann mich mal an der Stelle.
Aber er ist stärker.
Ich habe noch musste noch nie eine Gehaltsverstärkung
geben. Ich auch nicht. Öffentlicher Dienst regelt.
Der regelt das alles. Der weiß, wie man mit dem Kapitalismus umzugehen hat.
Na, das weiß jetzt nicht der öffentliche Dienst per se, sondern eher die Verträge, die mit Gewerkschaften gemeint sind.
Die Gewerkschaften wissen, wo der Hammer
eigentlich sind es die Gewerkschaften, die dem Kapitalismus den Hammer in die Fresse schlagen. Ja. Gut so.
Meine Güte.
Ja.
Musstest du das schon mal machen?
Nee. Nein. Noch nie.
Bei der Videothek.
5,20 € die Stunde? Nein, das ist zu wenig. War zu wenig, aber...
Ich finde, auch wenn Leute darüber sprechen, dass sie in so ein Vorstellungsgespräch gehen, oder es gibt dann ja diese Jahresgespräche, wo man dann, und dann musst du sagen, ich hätte gerne 12.000 Euro mehr im Jahr. Und auch die Chuspe zu haben, zu sagen, ich will, dass du mir mehr Geld zahlst für meine Arbeit, ich finde, die ist mehr wert, als
du ja, das hier und gibst. Es kann noch eine weitere Komponente dazukommen, ein Bekannter von mir, ich bleibe anonym, musste gerade auch Gehaltsverhandlungen führen, und zwar hat er einen Arbeitgeber der ein Kulturbetrieb ist, den er sehr gerne mag, und sich schon auch dachte, naja, aber denen geht es ja auch insgesamt gerade nicht so gut. Aber ich soll jetzt eine höherwertige Stelle ausfüllen, dann möchte ich ja auch mehr Geld dafür bekommen. Ich habe mehr Verantwortung und so weiter. Und dann muss ich das ja auch irgendwie niederschlagen. Wie geht man da rein
in dieses Gespräch? Das ist das freundliche neue Gesicht des Kapitalismus, wo die Leute nicht mehr ausgebeutet werden, sondern sich selber ausbeuten.
Weil
sie irgendwie so in die Pflicht genommen werden. So, komm schon, wir wollen doch hier gemeinsam ein Ding hochziehen. Ey, in unserem geilen Startup.
Aber es muss ja nicht so shady sein, wie du das jetzt hier schon wieder darstellst. Es ist wirklich ein guter Kulturbetrieb. Es ist einfach nur, dass man sich denkt, okay, vielleicht können sie sich das leisten, vielleicht aber auch nicht.
Das ist das Problem, wenn man in Bereichen arbeitet, hinter denen man auch wirklich steht. Weil man wirklich die Verantwortung spürt. Weil man wirklich auch nicht zur Last fallen will. So, du kannst halt keine fette Kohle verdienen.
Wenn das ist genauso wie, dass man halt im Mediamarkt klauen ist okay, in so einem Einzelhandel, also in so einem selbstgeführten Laden nicht. Also bei Großkonzernen klauen.
Gehen wir jetzt
klauen
nicht wieder hin zurück.
Ja, aber das ist ja nur einfach logisch, dass das so stimmt. Das ist genauso wie auch zum bestimmten Maße Arbeitszeitbetrug völlig in Ordnung und sogar notwendig
Nein.
ist. Natürlich.
Betrug ist nie gut.
Doch, natürlich. Also ohne Betrug funktioniert doch vieles nicht. Stell dir das mal vor, man würde überhaupt nicht mehr betrügen.
Das ist, als wären wir in der Knechtschaft einer Diktatur. Nein. Klaut nicht beim Mediamarkt und betrügt auch nicht bei eurer Arbeitszeit.
Wenn ihr klauen wollt unbedingt, dann bitte beim Mediamarkt.
Bitte klaut nicht.
Oder bei...
Ihr schadet nur der gesamten
Wempe, dann lohnt sich's auch richtig und die können sich das auch leisten.
Wer klaut bei allen.
Nein.
Doch.
Das ist nicht wahr.
Außer ihr verteilt es hinterher an die Armen und nicht an euch. Wenn ihr euch zu eurem eigenen Bereicherung klaut, dann seid ihr schlecht.
Das stimmt nicht. Vor allem nicht, wenn das Leute sind, die sonst nichts haben.
Bereicherung. Ich rede jetzt nicht von
Ach so, du meinst,
I have to survive und hol mir Brot am
so wie Aladdin.
Aladdin macht das, was Aladdin mal wollen. Der macht das auch mit einer gewissen
Flapsigkeit
und Leichtigkeit.
Einen Apfel weg vom Stand, während Abu ihn ablenkt.
Aber er sieht gut gelaunt dabei aus. Er sieht nicht verzweifelt aus.
Er singt sogar dabei. Ja. Er singt und tanzt.
Hat eher kleptomanische Züge als aus der Not heraus. Das ist so.
Aber er ist doch arm. Auch der wohnt auf der Straße.
Ja, am Anfang.
Der könnte auch wenn sein Leben.
Und am Ende, als er in den Palast einzieht, geht er dann zu dem Stand zurück und gibt dem
den Apfel
und noch ein bisschen.
Stimmt.
Macht er nicht.
Das macht er
zumindest nicht. Off-camera macht er das.
Ja.
Also da finde ich, ist die Moral flawed. Das habe ich ja schon mal gesagt. Wenn man es nicht nötig hat, darf man sich nicht auf Kosten anderer bereichern. Darf man nicht.
Macht jeder. Du auch. Du bereicherst dich sehr oft auf meine Kosten, wenn ich dir den Tag versüße mit meiner Anwesenheit zum Beispiel. Das darfst du jetzt nicht, oder was?
Doch, finanziell. Und dass ich keine Leistung, monetären Leistung
Ja, das ist doch aber auch schon wieder Kapitalismus, der aus dir spricht, dass das Finanzielle so in den Vordergrund gestellt wird.
Ja, dann raus damit. Ich bin
die Schlange von beiden Seiten. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, apropos Kapitalismus und Geld ausgeben. Ich habe an meinem Kühlschrank ja immer die Tickets von Veranstaltungen stehen, die jetzt
anstehen
und noch nicht vorbei sind.
Sammelst du die alten eigentlich?
Die ich mit meiner Frau gemeinsam unternehme, ja. Die, wo ich alleine bin, nicht. Und bis letzten Samstag hingen da von 12 Veranstaltungen Tickets, chronologisch von oben nach unten geordnet. Und das war richtig geil. Das fand ich, das ist ein tolles Gefühl, irgendwie immer wieder zu diesem Kühlschrank zu gehen und sich so anzugucken, was einen alles so bis nächstes Jahr im August erwartet. Das ist eine Art, wie ich meine Freizeit sehr gerne verbringe.
Auf Veranstaltungen?
Auf solche, also auf irgendwelche Unterhaltungsveranstaltungen, Konzerte, Live-Podcast, Comedy, Musical.
Hey, alles nicht.
Nee, deswegen sage ich es. Ist doch gut, dass wir da auch unterschiedlich sind.
Ja.
Oder auch egal, wäre auch gut, wenn wir da gleich wären.
Ich mach's einfach nicht. Also es, in der Abwägung ist es halt immer der ganze Abend, den man dann irgendwie wegorganisieren muss oder so. Aber das ändert sich jetzt alles in meinem nächsten Lebensjahrzehnt.
Und bei mir Konzerte sind das die Abende, wo ich mich selber wegorganisiere. Und ansonsten bin ich halt immer da.
Ja.
Das ist der Unterschied. Wir sind sehr unterschiedliche Menschen, die sich aneinander bereichern und dem Kapitalismus ins Gesicht lachen. Aber du bist auch, hast beide Seiten der Schlange.
Ich lach mir selber ins Gesicht.
Lass dir selber als Ende der Schlange zum Anfang hin sozusagen.
Ich bin Uroboros, dieses Ding, weißt du, was ich selber in den Schwanz beiß. Dieses,
von der Apotheke?
Dieses, ist das auch? Nein, die Apotheke hat diese Schlange um die Stange.
Ja.
Aber Uroboros ist dieses Kreiswesen, was.
Ach so, ja.
So immer unendlich.
Oder wie bei.
Wie
heißen das von der unendlichen Geschichte? Ich wollte gerade sagen, nicht Silmarillion, das ist von Tolkien, das, keine Ahnung.
Tut mir leid. Ich bin ab übermorgen auf der Havel mit dem Hausboot unterwegs.
Eins, das fahren kann?
Ja, wir schippern richtig da über die Havel, durch Brandenburg.
Okay, kannst ja mal ein bisschen gucken wie, oder versuchen bei der Regierungsbildung mitzuhelfen.
Ja.
Okay. So, du und deine Familie.
Das mache ich auf dem Hausboot. Ich und meine Familie werden bei der Regierungsbildung auf dem Hausboot mithelfen. Das wird bestimmt ganz schön.
Ja.
Über das verlängerte Wochenende machen wir das.
Nett.
Deswegen, unter anderem deswegen nehmen wir auch heute den Podcast auf. Es ist 21.19 Uhr.
Warst du schon mal auf dem Hausboot übernachten? Irgendwie urlaubstechnisch?
Nein.
Ich war dreimal bisher auf Hausbooten, aber alle drei Male waren das Hausboote, die nicht gefahren sind, sondern
feststehen,
ja.
Ja, das hätte man auch machen können, wäre auch ein bisschen günstiger gewesen, aber wir dachten irgendwie gerade, das ist vielleicht das Geile.
Und ihr könnt dann selber das Ding fahren?
Ja.
Ohne Bootsführerschein oder sowas, kann man das einfach machen?
Sie wurde einfach nur vorne, zurück.
Ja, gibt es nicht trotzdem so Regeln, an die man sich so auch...
Wir kriegen eine Einweisung.
Okay.
Nicht gegen andere Sachen fahren.
Menschen retten, außer sie sind im Mittelmeer.
Nach 23 Uhr den Motor auslassen. Menschen retten, außer sie sind im Mittelmeer. Wir dürfen, glaube ich, nicht zum Mittelmeer fahren von der Havel in 3 Tagen.
Ja, das sollen die erstmal verhindern, dass das passiert. Ich weiß nicht, ob das geht. Geografie ist ja meine große Schwäche, ne? Meine größte Wissensschwäche ist Geografie. Da weiß ich gar nichts.
Weißt du nichts?
Wirklich, bin ich sehr, sehr, sehr schlecht.
Neulich hatte ich eine Hafenfahrt in der Elbe und da sind wir an dieser beschlagnahmten Oligarchenjacht vorbeigekommen.
Oh ja, da bin ich auch schon mal dran vorbeigefahren, bei einer Lichterfahrt.
Und da wurde so schön berichtet, dass es echt ein Problem war, als sie da kamen, dass nicht klar war, wer eigentlich zuständig ist, falls die jetzt jemand entwendet und Richtung Russland fährt, wer die dann verfolgt.
Mhm.
Macht das die Hafenpolizei, macht das Nancy Faesers Truppe, wer ist da zuständig? Und das war halt nicht geklärt, sodass man dachte, so scheiße, wenn jetzt die Russen kommen und das Ding da zu kapern, dann ist es vorbei, dann kriegen wir die nicht mehr, was ist das für ein Scheiß? Und dann musste das alles... genau erklärt werden.
Und wie ist das jetzt?
Ja, ist auf,
wie hat sich das jetzt?
Irgendwie, glaube ich, die Bundespolizei. Ich weiß nicht, irgendjemand ist.
Nancy Faeser persönlich.
Nancy Faeser geht mit so einem.
Auf dem Jetski.
Auf dem Jetski mit so einem Megafon. Stoppen Sie das Boot!
Mit so einem Snipergewehr umgebunden.
Ja.
Und so Nightguggles im Dunkeln. Und dann kann sie sich da so nachts am Anker hoch.
Ja.
Und dann.
Und die liegt da jetzt einfach.
Drosselt sie alle.
Mega teure Yacht. Liegt da und wird nicht genutzt. Ich habe schon gedacht, schade, könnte man irgendwie so als. Weiß nicht. Also
die sollte man einfach verkaufen und das Geld an die Ukraine geben.
Ja, das ist irgendwie schwierig. Warum geht das nicht? Müssen die machen. Manche ist ja schon, teilweise ist ja schon so russisches Geld in die Ukraine.
Ja, richtig.
Was ich so geil finde. Ich finde die Idee so geil, dass einfach die ganzen Wiederaufbauscheiße finanzieren wir einfach von den Verursacherprinzip.
Glaube ich nicht alles.
Nicht
alles. Also,
meinst du, es reicht nicht?
Ich glaube, es reicht nicht. Ich fürchte, es reicht
nicht. Aber die Oligarchen sind doch so reich.
Ja, aber man hat ja auch nicht alles von denen.
Nee, leider nicht.
Und selbst dann wäre es, glaube ich, nicht genug.
Die goldene Taschenuhr noch.
Ja. Naja, ich fand, das war eine komische Folge. Weiß ich noch gar nicht, ob ich die gut finde. Ich glaube schon. Oder? Was meinst du?
Ja, wahrscheinlich waren sie mir über die Dauer ein bisschen zu ernst.
Mhm.
zu viel Geschichten und zu viel ernste Themen.
Zu viel Geschichten?
Ja, zu viel. Wir haben beide lange Geschichten erzählt.
Ach so.
Aber ist ein bisschen mir egal.
Wie war eigentlich Scientology 2? Hast du da schon mal reingeguckt? Hat das funktioniert?
Also Scientology 1 hat ja auch ein bisschen gebraucht, aber ich kann hier einmal direkt Slow live Burner. Gucken. Slow Burner. Alle unsere Folgen sind Slow Burner. alles über Scientology 1 hat 4.500.
Na.
Und 2 hat, stand jetzt nicht ganz 2 Wochen nach Veröffentlichung oder 1,5 Wochen nach Veröffentlichung 255.
Tja, Slow Burner.
Ja, kommt noch. Aber Bielebesuch Nummer 4 hat schon 448. Also dein Vater wurde wieder viel gehört.
Mein Vater wurde viel gehört. Wir hoffen, dass ihr eine gute Zeit heute mit uns hattet. Wenn ich vom Hausboot mit Geschichten aus Brandenburg zurückkomme, dann wird's wieder...
Wie lange bist du da das Wochenende?
3 Nächte.
Freitag, Samstag, Sonntag?
Donnerstag, Freitag, Samstag. Sonntag kommen wir
wieder. Hast du Brückentag?
Ja.
Ah jo, stark.
Ich hab einen Brückentag.
Ich habe keinen Brückentag. Aber das interessiert niemanden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hasst mal ein bisschen mehr, damit das mal raus aus dem System ist. Und zwar verbal, wenn ihr wollt. Also wenn ihr schon in dieser Folge oder in anderen Folgen von uns gehasst wurdet und wollt, dass es aufhört, dann geht das mit finanziellen Druckmitteln eurerseits. Dann funktioniert das. Dann würden wir uns auch bis zu einem bestimmten Maße auch selbst zensieren und unsere Seele verkaufen. Da haben wir jetzt keine großen Probleme mit, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt.
Das haben wir wirklich heute eine Lektion auch gelernt, muss ich sagen. Der verbale Hass ist gut, wie bei Andreas Türk.
Ja.
Der nonverbale Hass ist schlecht, wie bei den Bumfights. Vor allen Dingen, wenn man es finanziert zur Belustigung anderer.
So ist es.
Das sollte man nicht tun. Veranstaltet keine Bumfights. Das wahrscheinlich ist schon das Wort despektierlich.
Ja.
Ich
weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt. Ich habe das Gefühl, das ist
ich so hoffe nicht.
Zu der Zeit, wo Jackass und so groß war, da Alter. War das, glaube ich, so ein Ding, wo die Welt wirklich Probleme, also keine Probleme hatte und sich irgendwie spüren musste. Und das zum Beispiel durch solche Grenzüberschreitungen.
Da hat einfach jemand, war irgendwo bei Hahnkämpfen und hat gesagt, oh, stell dir vor, das ist ein Mensch.
Ja, ja genau.
Eine Dehumanisierung von Menschen.
Menschen. Liebe Hu-Menschen da draußen, danke, dass ihr uns so lange schon wieder zugehört habt. Wir sind in spätestens 2 Wochen wieder da. Und bis dahin sagen wir zu euch, und du darfst es heute sagen, weil du Geburtstag hattest.
Oh. Gehabt euch wohl.